Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute mit dabei der Tobi W. Hallo.
Hallo.
Und der Tobi B. Hallo.
Hallo.
Und auch mit dabei vom, ich weiß gar nicht genau, wie nennt man das? Der Marketingmanager vom Berlin EPRI, Björn Hesse. Herzlich willkommen.
Kannst du so raushauen. Hallo.
Ja, dann lasse ich das mal so stehen. Das war auch gar nicht holprig, deswegen kann man das einfach so lassen, wie es jetzt war. Das macht gar nichts. Ja, das macht uns menschlich.
Ist es denn deine offizielle Berufsbezeichnung gewesen? Der Marketingmanager?
Ja, es ist eher so der lokale Marketing-Part. Ja, ihr wisst ja, dass die Formel E in London sitzt, das ist das Headquarter, und in jeder Stadt, wo die Rennen veranstalten, haben die sogenannte lokale Operators. Und das ist hier in Berlin die Agentur Gill & Weingärtner. Die machen sonst auch die Bread and Butter, auch wenn es die jetzt nicht mehr gibt. Und die kommen eben vom Flughafen Tempelhof, deswegen sind die seit 5 Jahren dabei. Das sind hauptsächlich Event-Leute, und da gibt es eben auch ein, zwei, die dann PR und Marketing machen, und da habe ich quasi den Part fürs Marketing. Aber ich spiele mir eigentlich die Bälle zu mit dem Marketing-Manager, der dann in London sitzt. Also haben die einen englischsprachigen, der das dann global macht und dann immer noch in jedem Markt oder bei jedem Rennen vor Ort den lokalen Gegenpart.
Ah ja, siehst du, cool. Wieder was gelernt. Und damit haben wir doch eigentlich auch die Brücke schon geschlagen zum Berlin EPRI vom letzten Wochenende, also Freitag und Samstag, wo alle außer mir gewesen sind. Und jetzt haut mal raus, wie war es denn vor Ort, der Heim-EPRI? Da sind doch immer alle unfassbar gut gelaunt und freuen sich monatelang drauf. Tobi zählt irgendwie die Jahre, die Monate, Wochen, Stunden dann am Ende und hat sich's gelohnt. Wie war's? Die Highlights, erzählt.
Auch für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Hallo, nach Hause kommen, da ist ja sowieso schon mal Highlife angesagt. Und das Rennen war auch gar nicht so. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, in Tempelhof das beste Rennen, was wir bisher gesehen haben. Die haben immer Spaß gemacht, die Rennen. Und da gab es immer so Kontroverse. Deshalb, Tempelhof hat man nie so... Tempelhof war nie ein Rennen zum Vergessen gewesen, weil immer irgendwas Krasses passiert ist. Da wurde mal der Sieger disqualifiziert 2015. Da hat mal Audi den Grand Slam gemacht 2018. Aber vom Racing her war 2019, glaube ich, wirklich das beste Rennen, was wir jemals in Tempelhof erlebt haben. Und deswegen hat mir das Wochenende wirklich, wirklich Spaß gemacht. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Wie hat's dir Spaß gemacht?
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. War nicht das ereignisreichste Rennen, sag ich mal, der Saison, aber ich sag mal, für Berlin war schon definitiv relativ viel los, und es war auch, fand ich jetzt, relativ entspannt alles, was dadurch kam, dass der Zeitplan halt diesmal auf 2 Tage aufgeteilt war, aber da kommen wir ja nachher noch zu.
Björn, wie sieht's bei dir aus? Du hattest sicherlich einiges an Vorlauf für dieses Event und viel vorzubereiten. Hat's am Ende so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? Oder gab's irgendwas, was ganz schrecklich war, worüber du gar nicht reden willst, und ich zwing dich jetzt dazu?
Ja, wir steckten ja letztlich echt 7 Monate lang in den Vorbereitungen. Das geht immer so im Oktober, November los. Jetzt zum Beispiel bei meinem Part, ehrlich gesagt, vom Rennen habe ich live vor Ort nur 10 Minuten auf der Tribüne mitbekommen. Mhm. So ungefähr das erste Mal, dass wir da auf der Tribüne Platz nehmen konnten, da waren schon 20 Minuten rum, weil wir dann meist noch damit beschäftigt sind, so die letzten freien Plätze aufzufüllen. Es gibt ja mal einige Sponsoren, die dann vielleicht nicht erscheinen. Also so ein paar Restplätze pro Tribüne sind immer noch frei, und da sorgen wir auch dafür, dass dann noch ein paar Leute aus dem E-Village rein dürfen, damit da wirklich volles Haus ist auf den Tribünen. Mhm. Und als das mal durch war, da war es dann wirklich 13.20 Uhr rum, 10 Minuten Rennen gesehen, dann ging es schon wieder weiter, hier die nächsten Influencer einsammeln für Aktionen nach der Siegerehrung. Also ich hatte echt erst am Montagabend mal Zeit, mir auf Eurosport das ganze Real Life anzuschauen. Mhm. Ja, da konnte man das dann nochmal komplett verfolgen. Ich wusste zwar, wie es ausgegangen ist, aber diese ganzen Überholmanöver von Jean-Éric Vergne oder zwischendurch andere Geplänkel habe ich so am Renntag überhaupt nicht mitbekommen.
Wollen wir mal für
daher bin ich umso gespannter auf eure Analyse jetzt.
Hey, wollen wir mal für diejenigen, die wirklich gar nichts vom Renntag mitbekommen haben, einfach mal ganz kurz resümieren, was in Berlin passiert ist?
Können wir mal machen. Dann kurz die passende Musik anklicken, und dann schauen wir mal, ob wir wieder die komplette Zeit brauchen oder ob wir es diesmal ein bisschen schneller schaffen.
Ich starte die Stoppuhr.
Ja, super Idee. Mach das mal. Auf geht's.
Okay.
Also, am besten fangen wir einfach an mit den beiden Training-Sessions. Die sind auch ganz schnell abgehakt. keine nennenswerten Zwischenfälle oder Vorkommnisse. Tobi B.
Dann ging es am Samstagmorgen weiter mit dem Qualifying in Berlin. Zweimal HWA, dazu Buemi de Grassi, Sims und Alex Lynn überraschenderweise in die Super Pole geschafft. Ein großes Debakel gab es im Qualifying bei DS. André Lotterer war zu spät über die Linie und hat damit keine 250 Kilowatt Runde setzen können und startete vom vorletzten Platz.
Dann kam die Super Pole und eine überragende Pole Position für Nissan-Pilot Sebastian Buemi mit einem neuen Streckenrekord.
Jo, im Rennen ist dann Lucas de Grassi schnell unterwegs gewesen mit großem Effizienzvorteil, den der Audi-Antrieb so mit sich bringt, und holt sich ganz ungefährdet den Sieg vor Buemi und Jeff mit rasanter Aufholjagd, auf Platz 3 gelandet ist.
Daniel Abt war am Ende bester Deutscher auf Platz 6, Wehrlein unauffällig und zufrieden auf Platz 10, Günther 14. und der Lotterer Debakeltag ging weiter mit einem Ausfall nach einem Batterietemperaturproblem zur Rennhalbzeit.
Der Meisterschaftskampf spitzt sich jetzt zu, 3 Rennen sind noch zu fahren und Jean-Éric Vergne ist weiterhin an der Spitze des Tableaus zu finden. Lucas de Grassi ist jetzt 2., Lotterer trotz Ausfall 3., dahinter Da Costa und Freins, alle noch mit Meisterschaftschancen. Mitch Evans als 6. hat schon 33 Punkte Rückstand, das wird schwierig, wenn der noch um die Meisterschaft kämpfen will.
Auf jeden Fall. In der Teamwertung sieht so aus, dass Nissan mit großen Schritten aufholt, jetzt schon auf Platz 4 der Teamwertung ist, hinter Tachita, Audi und Virgin. Bam!
Bam!
Wie war die Zeit?
2 Minuten? Eine Minute 45.
Eine Minute, das ist doch schon näher an einer Minute als in 3.
Ich wollte sagen, wir kommen näher.
Ja, aber ich glaube, dass so dieses eine Minute Ziel, das ist schon sehr... Ja, das ist schon sehr knapp. Das ist
schon sehr ambitioniert, ja, vor allem mit mehreren Menschen. Ich glaube, einer könnte das hinkriegen, wenn nur Phil oder nur Tobi oder nur der andere Tobi das machen würde, dann könnte man vielleicht 60 Sekunden hinkriegen, aber nicht, wenn wir ständig hin und her Pässe spielen.
Aber mir gefällt das so viel besser, als wenn es einer alleine machen würde. Gefällt mir gut.
Ja, eben.
Schon besser als letztes Mal. Was meint
ihr? Weiß da jemand die Zeit von letztem Mal?
3 Minuten.
Genau. Da war die Musik. Wir haben einfach die ganze Musik gebraucht, die dauert 3 Minuten 16.
Gott, ey.
Aber es war faszinierend, dass wir tatsächlich einfach den letzten Schlag war dein Text zu Ende, Tobi. Das war richtig
das
gut.
Das war schon ganz gut. Ja.
Das war auf den Punkt zu Ende. Das hatte auch was Gutes, ne? Schau, es wird immer besser.
Ja.
Sehr schön. Ja, habt ihr wieder was gelernt. Dann lass uns doch mal über noch so ein paar Einzelheiten sprechen, die aufgefallen sind. Ganz unterhaltsam war ja diesmal der Attack-Mode, ne? Tobi B, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Wir hatten ja so ein bisschen Probleme damit, glaube ich, in der Vorschau die Attack-Zone an der richtigen Stelle zu platzieren. Wo war sie jetzt nochmal?
Sie war an der Außenseite, aber ganz auf der Außenseite in Kurve 6 nach der Gegengeraden. Wir haben es uns auch beim Trackwalk angeguckt. Das war ganz interessant zu sehen, wie weit das tatsächlich weg von der Ideallinie ist. Und ich bin es extra abgeschritten. Die Strecke ist an dieser Stelle circa 23 Meter breit und die 3 Meter ganz rechts waren für die Attack-Zone, also quasi 20 Meter von der Ideallinie weg. Es gab da Diskussionen darüber, wie viel man tatsächlich verliert. Wir haben mit mehreren Fahrern, Ingenieuren oder auch Teamberatern gesprochen und Nick Heidfeld sagte zum Beispiel, zwischen 1,6 und 1,8 Sekunden schätzt er, würde man verlieren. Der Tobi hat es nachher ausgerechnet, ich glaube, es waren 1,315 im Schnitt.
Ganz genau. Nee, irgendwie die Hundertstel waren, ich guck das nochmal nach, aber 1,3 Sekunden. Mehr braucht man auch nicht wissen. Und das auch nicht unbedingt gesehen auf den, den Sektor, sondern auf die gesamte Runde im Durchschnitt. Es gab einige, die über 2 Sekunden verloren haben bei einer Aktivierung. Andere haben, ich glaube 0,9 war das Beste, was Jean-Éric Vergne war, glaube ich, der Beste. Wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe. Aber das ist so irgendwie die Größenordnung. 1,3 Sekunden waren es im Schnitt, die Fahrer verloren haben.
Ja, die Regel war wieder dieselbe, ne? 2 Aktivierungen waren vorgesehen und jeweils 4 Minuten extra Boost. Wer ist überrascht?
Wir.
Nicht. Ja, keine Ahnung. Da hat man sich irgendwie jetzt so drauf eingeschossen. Da wird, glaube ich, diese Saison auch nicht nochmal drüber diskutiert, oder? Was meint ihr?
Ich könnte mir vorstellen, dass man in New York beim Doubleheader vielleicht eine andere Strategie bei einem der beiden Rennen fahren wird.
Ah ja, okay, interessante Idee eigentlich.
ich war höchstens überrascht, wie es Tobi auf den Trackwalk geschafft hat. Ich dachte, es ist eigentlich nur Teams vorbehalten oder kann da jeder Journalist mit dazu?
Jeder, der gerade da ist. Das ist halt ein Riesenproblem, dass man nicht immer an die Presseausweise kommt. Weil üblicherweise es beginnt der Trackwalk in dem Moment, in dem das Akkreditierungszentrum für uns Pressemitglieder geöffnet wird. Und bis man dann die Schlange durchgestanden hat und, naja, dann seinen Ausweis endlich hat, sind die Teams schon dreiviertel der Runde gegangen und dann lohnt es sich nicht mehr mitzulaufen. Das war in Berlin schönerweise anders. Da war nämlich am Donnerstag ab nachmittags irgendwann das Akkreditierungszentrum offen.
14 Uhr.
Und dann ging das irgendwann am späteren Nachmittag eben los auf die Strecke. Deswegen war das dann kein großes Problem, da mitlaufen zu können. Ist immer sehr, sehr lohnenswert, da mitzulaufen. Einmal natürlich eine tolle Gelegenheit und ein riesen Privileg, da mit den Teams umherlaufen zu können. Aber eben auch, um ein paar Zitate einzuholen. So ein bisschen mit den Teams mitschwimmen und dann mal quatschen mit Mechanikern. Audi fand ich ganz interessant. Die haben die Bodenbeschaffenheit, über die sollten wir gleich auch reden, die haben die gemessen mit einem Gerät, was wirklich Mikrometer genau bestimmt, wie tief die Rillen sind oder wie uneben der Untergrund eben ist. Und so Sachen findet man eben am besten auf dem Trackwalk raus. Und deswswegen war das ganz toll, dass ich in Berlin mal mitlaufen konnte, weil ich meinen Presseausweis früher hatte als sonst.
Wie lange seid ihr da lang spaziert? Also wie lange braucht das, wenn man sich das im Detail anschaut? Ich denke, das zieht sich da locker fast eine Dreiviertelstunde, oder?
Ja, kommt hin.
Muss man halt zu Fuß laufen, ne? Also die Strecke, wenn die 2 bis 3 Kilometer lang ist, dann brauchst du mit 5 km/h an Schrittgeschwindigkeit etwa eine halbe Stunde schon zu Fuß und dann bleibst du halt noch stehen und quatscht mit den Leuten. Also so eine Dreiviertelstunde kann man da gut einplanen, ja.
Ja, ich fand, das hatten die in Rom ganz gut gemacht. Da gab es, glaube ich, am Donnerstag oder am Freitag so einen öffentlichen Trackwalk.
Ach, echt?
Dass im Prinzip die Bewohner mit ihren, also E-Roller waren jetzt, glaube ich, nicht zugelassen, aber so E-Kickboards, E-Bikes, alles, was irgendwie elektrisch und fahrbar ist, die durften eine Stunde lang auf die Strecke und das Ganze mal abcruisen. Und das wäre eigentlich auch eine coole Überlegung für Berlin gewesen. Ich glaube, das lag aber dann an dem engen Zeitplan, weil ja eben vieles jetzt schon am Freitag stattfand, dass es dann bei den Überlegungen doch rausgeflogen ist. Für dieses Jahr, vielleicht schaut es nächstes Jahr anders aus, muss man mal gucken. Aber ich glaube, das wäre echt eine coole Gelegenheit für die Fans, auch mal so ein besseres Gefühl für die Strecke zu bekommen.
Tobi, du hattest gerade die Streckenbeschaffenheit angesprochen. Das kannst du eigentlich gleich mal vielleicht nochmal mit einbringen, worauf du jetzt anspielst.
Nämlich haben die Teams riesengroße Angst vor dem Rennen, dass die Reifen alle kaputt gehen. Tempelhof ist eben die ganz große Besonderheit, dass es kein Straßenasphalt ist, der Untergrund, sondern dass in Tempelhof wir eben 80 Jahre, 90 oder immer oder noch länger, noch ältere Betonplatten haben. Und die sehen entsprechend aus und sind porös und zerbröckeln. Also nee, zerbröckeln tun sie nicht wirklich, aber die sind halt einfach nicht so schön eben wie, normaler Straßenasphalt. Und da haben die Teams große Angst gehabt, dass die Reifen da so sehr verschleißen, dass wir am Ende vielleicht mit großen Problemen zu kämpfen haben werden. Das haben wir in den letzten Jahren schon gelernt, dass die Reifen sich eben sehr, sehr stark abnutzen in Berlin. Überhaupt keine andere Strecke gibt es, die so sehr Reifen frisst wie Berlin-Tempelhof. Aber es war dann am Ende doch okay. Also die Reifen sind schon mehr verschlissen als sonst. Allerdings nicht so schlimm wie befürchtet, schönerweise. Aber das wusste man natürlich bei der Streckenbegehung noch nicht. Deswegen war das ein Riesenthema, wie die Strecke aussieht und wie uneben der Boden eben ist.
Wie uneben der Boden eben ist. Sehr schön.
Das war ein sehr heißes Thema bei der Streckenbegehung. Und auch der Energieverbrauch, dachten wir alle vor dem Rennen, dass es ein großes Thema werden wird, weil die Strecke eben, dazu einlädt, Energie zu verbrauchen. Und ohne die eine Full-Course-Yellow-Phase, die es im Rennen zwischendrin gab, wäre das durchaus kritisch geworden zum Ende. Mhm. Wollen wir vielleicht erstmal, bevor wir gleich ein bisschen was über eventuelle Full-Course-Yellow-Phasen im Rennen erzählen, nochmal ganz kurz zurückgehen zum Qualifying. Ich habe gerade beim E-Prix in der Minute 30 in unserer Zusammenfassung schon gesprochen von André Lotterer. der das Qualifying verpatzt hat. Und ich habe nach dem Rennen mit ihm gesprochen und der war wirklich angefressen. Also der hat da ausgeteilt, wie es im Lehrbuch steht.
Gegen wen?
Gegen Lucas Di Grassi vor allem.
Aha.
Und gegen sich. Er war sehr unzufrieden mit sich selbst natürlich auch. Zur Situation. Qualifying gilt natürlich ganz genauso in Berlin wie auf allen anderen Strecken auch. Möglichst spät rausfahren, dann ist die Strecke wärmer als vorher. Also ne, da machen 6 Minuten sauberer durch. Vielleicht schon ein Unterschied. Und besonders möchte man eben darauf warten, dass die Konkurrenz vor einem rausfährt und die Strecke, der Staub oder was auch immer sich auf der Strecke abgelagert hat zwischen den einzelnen Qualifying-Sessions, dass die dann weggeputzt sind. Deswegen ist es nicht nur gut, in einer späten Qualifying-Gruppe zu sein, das ist eben das Thema, was uns in diesem Jahr und im letzten Jahr auch schon ständig beschäftigt hat, sondern eben auch der Letzte in seiner Gruppe zu sein, weil der Letzte aus einer Qualifying-Gruppe hat wirklich die besten Streckenbedingungen und der letzte Fahrer aus Qualifying-Gruppe 4, der müsste in der Theorie einfach die beste Rundenzeit setzen, weil er die beste Strecke hat, im Normalfall eben. Und so ist es auch André Lotterer angegangen und hat gewartet und gewartet in seiner zweiten Qualifying-Gruppe war es, meine ich. Oder nee, Quatsch, in der ersten Qualifying-Gruppe war es. Und hat gewartet und gewartet und ist dann wirklich ganz kurz auf knapp rausgegangen und ist hinter Lucas Di Grassi auf den Kurs gegangen. Der Audi-Fahrer, der hat natürlich seine eigene Aufwärmstrategie und ist dann mal in die Bremse, auf die Bremse gegangen und mal Schlangenlinien gefahren, dies und das. Und hat Lotterer damit eine ganze Menge Zeit gekostet. Nämlich so viel, dass Lotterer am Ende knapp eine Zehntelsekunde zu spät über die Zielgerade gegangen ist oder über den Zielstrich gegangen ist. Was bedeutete, dass er nur eine 200 Kilowatt Runde gesetzt hat. Was halt 50 Kilowatt weniger sind, als ihm theoretisch zur Verfügung gestanden hätten. Normalerweise fahren die Fahrer eben eine Runde aus der Boxengasse, wärmen da ihr Auto auf. Eine 200 Kilowatt Runde dürfen sie auch noch drehen, wird ebenfalls zum Autoaufwärmen genutzt. Und dann geht's in die 250 kW Runde und da ist Vollgas und alles oder nichts. Und Lotterer hat eben seine Outlap gefahren aus der Box, seine 200er Runde. Und auf der 200er Runde ist Di Grassi wohl ein bisschen zu langsam gefahren, sodass Lotterer hinten sich aufgestaut hatte und am Ende mit einer Zehntelsekunde zu spät über die Linie gegangen war. Da war die Ampel rot, da war die karierte Flagge draußen. Das heißt, er hat seine 200er Runde normal beendet, aber keine 250er mehr beginnen können. Und das bedeutete dann am Ende, dass er nur den letzten Startplatz im Gesamtstand nach dem Qualifying inne hatte, was zum vorletzten Platz wurde durch eine Strafversetzung gegen Robin Freins, die hatte der noch aus Monaco mitgenommen. Ganz üble Sache. Und Lotterer war eben sehr unzufrieden damit, dass einerseits er vielleicht zu spät aus der Box gegangen ist. Tachita hat jetzt auch eine kleine Vorgeschichte natürlich mit Fahrer zu spät aus der Box schicken. Ich erinnere mich da an die letzte Saison Marrakesch, als Jean-Éric Vergne in der Super Pole zu spät rausgeschickt wurde und dann die Boxengassenampel schon rot war und er damit gar nicht mehr auf die Strecke fahren durfte. Also scheint im Team zu sein, dass das Team zu spät die Fahrer gerne rausschickt und jede letzte Sekunde ausreizen möchte. Naja, sei es drum. Lotterer, der wäre eine Zeit gefahren, die wäre tendenziell gut genug gewesen für die Super Pole. Das ist natürlich noch viel ärgerlicher. Und im Interview hat er danach eben bei uns gesagt, dass dieses Langsamfahren von Lucas Di Grassi ihn dann am Ende wirklich gefüfft hat. Also,
ich bin da ja zwiegespalten, ehrlich gesagt, ne? Also, wenn man das so von außen betrachtet, klar, war ihm dann letzten Endes der Di Grassi im Weg, aber Di Grassis Ziel war ja einfach innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit über die Linie zu fahren und seine Runde zu fahren. Da kann er natürlich einfach auf dem Weg dahin auch machen, was er will, ne? Und wenn ich jetzt dann so die Scuderia Ferrari der Formel E mime und einfach verkacke, da muss man auch dann mal dazu stehen, dass man es verkackt hat, ja. Zu spät rausgegangen, nicht genug Spielraum gehabt, verkackt, Pech gehabt. Also kann ich auch jetzt nicht auf andere schieben. Das ist halt schon auch ein bisschen,
Vor allen Dingen, es ist ja nicht Monaco, über das wir reden, sondern es ist Berlin. Die Strecke ist, wie ich eben schon sagte, zum Teil über 20 Meter breit. Wenn der Di Grassi zu langsam gewesen ist, warum fährt er nicht einfach vorbei? Ja, das ist ganz klar ein Fehler von Lotterer gewesen, der nicht vor Di Grassi fahren wollte. Und muss ja auch mal sagen, Vergne war ja noch zwischen Di Grassi und Lotterer. Der ist ja auch nicht vorbeigefahren. wenn man dann schon drauf pokert, der Letzte zu sein und das dann so knapp wird, dann muss man dann aber auch mal damit leben, dass das in die Hose geht.
Ja, das ist das Ding mit dem Alles oder Nichts, ne? Entweder aufbiegen und brechen ganz als Letzter oder halt Pech gehabt.
Weil wie also, gesagt, wenn er gewollt hätte, wäre er an Di Grassi vorbeigekommen. Wollte er aber nicht. Ja.
Da bin ich ganz bei dir, Tobi.
Und jetzt mal ehrlich, rechnen die das im Vorfeld nicht durch? Die kennen doch ihre ungefähren Rundenzeit mit ein bisschen Puffer oben drauf, dass man genau so ein Szenario vermeidet.
Ja, eigentlich schon. Die anderen haben das ja hinbekommen.
Das ist einfach nur Dummheit eigentlich. Also tut mir leid, Tachita, ne? Ich weiß, im Motorsport muss man immer an die Grenzen gehen, bla bla bla, aber lasst euch doch bitte einfach genug Puffer.
Genau, manchmal ist man halt einfach drüber, ne? Das ist dann halt so, muss man draus lernen.
Eine Sache, die ich dazu aber noch gerne sagen würde, was ich nicht so schön fand. Lotterer wurde dann direkt, als er aus dem Auto stieg, interviewt von der Nachfolgerin von Nikki Shields. Ich habe ihren Namen vergessen.
Ja.
Und
Georgie Barrett heißt sie.
Danke. Es war relativ knapp, dass die Ampel auf Rot geschlagen ist. Ich habe es mir in der Wiederholung angeguckt. Er war zu dem Zeitpunkt auf der Höhe von Startplatz 4. Das ist 32 Meter hinter der Ziellinie. Also wie du eben schon sagtest, weniger als eine Zehntelsekunde. Und das wurde, während Lotterer interviewt wurde, wurden die Aufnahmen aus seiner Onboard-Kamera abgespielt. Und da war ganz klar zu sehen, dass die Ampel auf Rot springt, bevor er die Ziellinie erreicht. Und da muss man dazu sagen, Lotterer hat das selber, das glaube ich ihm auch, nicht wahrgenommen, dass die Ampel auf Rot gesprungen ist und war überzeugt davon, dass er noch bei Grün drüber gefahren sei. Wie gesagt, fand ich nicht so gut von der Formel E, ihn da auf die Art und Weise vorzuführen. Ich bin gewiss kein Lotterer-Fan, ganz bestimmt nicht, aber da fand ich, hat man ihm Unrecht getan, vor allem wenn man weiß, wie Wahrnehmung bei Menschen funktioniert. Also, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass er das wirklich nicht wahrgenommen hat, dass die schon vorher umgesprungen ist. Und wie gesagt, ihn da so vorzuführen im Live-Bild fand ich nicht schön.
Ja, es war schon unangemessen unangenehm, sehe ich auch so. Nicht so nice.
Vor allem, er steigt direkt aus dem Auto, muss sich dann da zu äußern, hat keine Möglichkeit, das nochmal selber anzusehen oder vielleicht mit seinem Team, mit seinen PR-Leuten da Rücksprache zu halten, fand ich nicht schön.
Tja, gut, dass die komplette Formel E hier zuhört. Die kann jetzt sich das zu Herzen nehmen und nächstes Mal ein bisschen umsichtiger sein. Ansonsten, ich habe hier kurz noch eine kleine Notiz gemacht Richtung Super Bowl, denn was ich auch immer wieder ganz spannend finde, wer so in der Super Bowl landet, ne? Also wir hatten nur einen Audi, den von Di Grassi, wir hatten nur einen BMW, den von Sims, wir hatten einen Jaguar, den von Lynn und wir hatten beide HVAs.
Ne? Unglaublich.
Der Stoffel und der Gary waren beide schön in die Super Bowl gelangt. Das war schon mal eine ziemlich gute Leistung, oder? Wie habt ihr das wahrgenommen so vor Ort?
Na, die sind im Qualifying ja schon immer super stark gewesen, ne?
Ja.
Ich bin ja großer HVA-Fan in der Qualifikation. Einfach weil HVA sehr stark im Qualifying ist.
HVA-Quali-Fan.
HVA-Quali-Fan. Und Van Dorn, Gruppenqualifying, erster gewesen, Paffett vierter. Das ist schon richtig stark gewesen. Ja. In der Super Bowl Van Dorn zweiter, Paffett vierter. Also Respekt. Auf einer Runde geht der HVA ab wie Schmitz Katze, ne?
Ja, im Rennen kam da nicht mal so viel bei rum, ne? Also ich meine, Van Dorn hat es ja noch auf Platz 5 geschafft. Was ist mit Paffett passiert, nur Platz 16?
Paffett hatte, ich glaube, beim Überholversuch von Alex Lynn ist er ein bisschen in die Mauer gedrückt worden und hatte anschließend große Probleme mit Übersteuern und hat dann da die Pace nicht mehr gehabt und ist dann durchgereicht worden.
So schnell kann es gehen. Apropos in die Mauer gedrückt, da hat man ja in vorigen Rennen schon gerne drüber nachgedacht, was jetzt hier für eine Strafe verhängt werden kann. So 800 Plätze Rückversetzung beim nächsten E-Prix oder solche Sachen, ne? Oder die muss man dann über mehrere E-Prix abbauen, weil so viele Plätze haben wir ja gar nicht und so weiter und so weiter. Eine ganz famose Geschichte in diesem Rennen in Berlin oder zwei sogar. Es gab weder eine rote Flagge, noch gab es irgendwelche Strafen. Wie faszinierend ist das denn? Das haben wir lange nicht gesehen.
Haben wir das jemals gesehen überhaupt?
Keine Strafen?
Keine Strafen? So, das so gar nichts?
Wüsste ich jetzt nicht.
Da müsste man der Historien-Turbi nochmal ganz tief überall nachgucken. Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt. Also wir haben rote Flaggen, aber bei Strafen bin ich mir jetzt auch unsicher.
Ich glaube nicht. Irgendwas ist immer gewesen und selbst wenn es 100 € für ein km/h zu schnell in der Boxengasse war.
Es war ja auch wieder knapp dran vorbei, ne? Bei Abt wurde ja nach der Qualifikation irgendwie nochmal an den Rädern, an den Reifen viel mehr rumgemacht. Ich weiß nicht, ob sie da Luftdruck überprüft oder korrigiert oder irgendwas haben. Unter Parc-Fermé-Regeln. Und da wurde ja dann schon eine Investigation angekündigt oder angezeigt im Fernsehen. Und da habe ich dann gleich schon wieder geschluckt und dachte mir so, oh, jetzt geht das wieder los, jetzt macht wieder irgendjemand was, was er nicht soll. Und ich bin da mittlerweile halt auch echt schon genervt davon, weil man sich immer so an die Szenerie nach Rennen erinnert fühlt. Das war jetzt in dem Fall gar nicht so, aber das ist halt, was das in mir immer triggert, wo ich dann so denke, okay, keine Ahnung, dann ist das Rennen vorbei, hast dich gefreut, war ein schönes Erlebnis und dann ist aber hinterher das Ergebnis vielleicht gar nicht das, was du jetzt eigentlich, was du jetzt tatsächlich gesehen hast. Und mich frustriert es halt mittlerweile wirklich und deswegen bin ich umso erfreuter, dass wir es diesmal irgendwie geschafft haben, dass niemand irgendeine Strafe für irgendwas erhalten hat. Das ist doch, also muss man auch mal erwähnen. Ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte, ehrlich gesagt.
Auf der anderen Seite vielleicht wurde da aber auch mal ein bisschen ein Auge zugedrückt. Bei Lotterer zum Beispiel, ich kann mich erinnern, Jérôme D'Ambrosio hat mal eine Strafe bekommen, also noch für Dragon gefahren ist, weil er zweimal über die, zweimal in einer Session die karierte Flagge gesehen hat. Hat Lotterer im Qualifying ja auch, weil er die 250 kW-Runde dann trotzdem gefahren ist, auch wenn sie nicht gewertet wurde. Abt natürlich Glück gehabt. Mir konnte auch von Audi keiner sagen, ob denn da tatsächlich am Reifen gearbeitet wurde oder nicht.
Woher sollen die das denn wissen, ne?
Ja, auf den Bildern war auf jeden Fall zu sehen, dass da ein Mechaniker verdächtig nah am Reifen ist. Und
das war schon sehr sarkastisch jetzt, ne? Das müssen die eigentlich sehr genau wissen. Die sagen das
so, Entschuldigung.
Wohl wissend, dass überall Kameras sind und Leute, die das mitbekommen. Also schon, stand nicht sogar in diesem Kamerabild irgendein Vier-Mensch im Hintergrund? Meine ich hätte ja, da.
Es steht in jeder Teamgarage ein Vier-Mensch und achtet darauf, dass nichts gemacht wird, was nicht erlaubt ist.
Ja, siehst du.
Ja, weil ihr gerade anspricht, keine roten Flaggen. Ich glaube, wer da genauso erfreut war, war bestimmt ARD als übertragender Sender. Wenn man mal überlegt, vor noch 6 Wochen das Fiasko schlechthin fürs ZDF beim Rom-Prix mit 50 Minuten Pause zwischendurch. Mhm. Und jetzt hier, ARD war ja auch wieder mit einem getakteten Zeitfenster und alles geht normal über die Bühne. Aber trotzdem hatte ich ja dann gestern auch bei euch schon gelesen, die Zuschauerzahlen, die waren nicht ganz so rosig fürs Berlin-Rennen mit 680.000 Live-Zuschauen im ersten.
Ganz und gar nicht. Das ist der schlechteste Wert von allen öffentlich-rechtlichen Übertragungen, die wir bisher hatten. Monaco war mit 800.000 vorher und die Übertragung davor, das war Rom, wo trotz der Unterbrechung in der Spitze 1,16 Millionen Leute dabei waren.
Im ZDF,
das letzte, genau, im ZDF, das sollte man dazu sagen. Das ZDF hat eigentlich immer halbwegs gute Quoten gehabt. Und das war jetzt die dritte Übertragung vom ersten. Die haben den Berlin-E-Prix 2018 schon gemacht. Das war die Bestleistung bisher. 1,46 Millionen damals. Und jetzt 680.000 vergleichsweise mickrige Formel-E-Zuschauer. Das ist
enttäuschend. Ja, obwohl du eben auch vorher nicht wissen bei dieser Samstagszeit um 16 Uhr, wie viel so Fußballfans sind da dabei, die ein paar Stündchen zu früh eingeschaltet hatten. Und jetzt natürlich diese unglückliche Sendezeit mit mittags um 13 Uhr der Start, anstatt 16 Uhr. Also ich denke, da wird sich auch im nächsten Jahr wieder was tun, wenn das dann vielleicht wieder auf dem ursprünglichen Startplatz um 16 Uhr losgeht.
Genau, da hatten sie ja letzte Saison drauf spekuliert. Das war ja nachmittags das DFB-Pokalfinale der Frauen, das dann unglücklicherweise in Verlängerung und Elfmeterschießen ging, sodass man sogar den Start bei der Formel E verpasst hat. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber die erste Runde lief schon, als man dann nach Berlin geschaltet hat in der letzten Saison. Und anschließend war halt das DFB-Pokalfinale der Männer. Deshalb hat man das ja dieses Jahr umlegen wollen. Aber ich sag mal, das Formel E scheint noch nicht so zu ziehen, wie erhofft.
Ja, habt ihr denn schon Zahlen von Eurosport?
Noch nicht, nee. Die kommen in den nächsten Tagen allerdings.
Okay. Kann ja auch sein, dass jetzt Eurosport auf einmal 400.000 Zuschauer mehr hat als sonst. Dann ja, sind die alle abgewandert.
Wer weiß. Nee, aber was ich vorhin noch hinzufügen wollte, ist, dass das natürlich, also dass der Hauptgrund dafür war, dass die Formel E jetzt nicht so beliebt war im ersten, wirklich die Startzeit war. Ich glaube, das lag weniger daran, dass es die Formel E ist, sondern vor allem, dass 13 Uhr wirklich gar keine gute TV-Uhrzeit ist. Und im letzten Jahr hatte man eben noch den Schwung Fußballfans, die dabei waren. Und 13 Uhr, kurz vor dem Konferenzbeginn vom Finaltag der Amateure, irgendwann in der Mitte vom Tag platziert. Keine allzu große Überraschung fand ich, dass nur 680.000 Zuschauer dabei waren. Marktanteil 7,3% ist leider allerdings auch nicht allzu gut. Im Vergleich zum Vorjahr eben 53% weniger Zuschauer. Vor allem bedingt eben durch die 13 Uhr Sendezeit.
Was dann noch dazu kommt natürlich, auf RTL lief parallel zum Formel E-Rennen lief die Zusammenfassung von der Formel 2 mit Mick Schumacher in Monaco und anschließend der Vorbericht fürs Qualifying, das um 14 Uhr begonnen hat. Das heißt, viele Motorsportfans erreicht man damit sowieso nicht, weil die schon RTL gucken, wie Mick Schumacher in der Formel 2 abgeschnitten hat. Ist eigentlich nicht verwunderlich, dass die Einschaltquoten überschaubar waren, meiner Meinung nach.
Hm. Aus dem Stream wissen wir die Zahlen leider auch nicht, ne? Die Sportschau hat ja auch den Stream gehabt währenddessen. Da waren ganz ohne Frage auch Leute dabei. Leider rückt das erste die Zahlen nicht raus. Auch nach mehrmaligen Anfragen haben wir immer noch keine Zahlen aus dem ARD-Stream. ZDF-Stream-Zahlen kriegen wir, aber das erste zeigt uns eben leider keine Stream-Zahlen. Naja, und wie gesagt, Eurosport können wir dann nachreichen im nächsten E-Pod, wenn wir noch mehr Zahlen haben. Und dann bauen wir vielleicht da noch einen kleinen TV-Blog ein und erzählen ein bisschen so Eurosport.
Ein Glück und Zahlen, wer kein Geld, die ARD-Übertragung. Entschuldigung.
Ja, bei ARD und Stream ist auch immer ein bisschen schade. Also ich hatte jetzt mal explizit geschaut, weil wir wollten das auch über unsere Kanäle posten. Wo kann man denn jetzt reinklicken? Da war auf der Sportschau-Livestream-Seite kein einziger Hinweis zur Formel E. Die komplette Seite voll mit DFB-Pokal und das finde ich eben dann auch ein bisschen traurig. Ich meine, ihr wisst, was war das für ein Rennen? War das Sanya, wo auch ARD im Livestream hätte übertragen sollen? Ja. Und da ging da überhaupt kein Livestream früh um 8 live. Das kam dann irgendwann mal 11 Uhr Relive. Aber das fand ich schon ein bisschen schwach, dass wenn man schon die Senderechte hat, das dann nicht mal auf der Sportschau-Seite eben mit einbaut und im Vorfeld mit ankündigt.
Ja, ich finde das sehr interessant, wie lasch sie da sind, wenn es die Präsenz im Internet angeht. Ne? Also wenn es um ihr Fernsehprogramm geht, da ist natürlich irgendwie alles Hardcore, 100% golden und duftet auch noch gut. Aber wenn es darum geht, einen Livestream zu starten zu einem bestimmten Zeitpunkt, auf den vielleicht auch Leute warten, da nimmt man das irgendwie nicht so richtig ernst. Ne? Als wäre es nicht so, das ist kein echtes Fernsehen. So, ne? Das müssen wir nicht so
betreiben. Und das
so
ZDF betreiben. Zeigt, das geht auch anders.
Ja, also ich glaube, es ist halt auch einfach so viel leichter. Deswegen verstehe ich das nicht. Ob du jetzt diesen Stream ein bisschen früher, ein bisschen später oder sogar viel früher startest oder irgendwas. Ich meine, das Signal ist da und du kannst es starten. Das ist nun wirklich viel einfacher als dieses ganze TV-Geschäft. Mit sehr viel weniger Impact erreichst du, dass dieses Bild im Netz auf deiner Website startet, ne? Und das fasziniert mich wirklich, wie schlecht sie das hinbekommen und wie schwer sie sich da tun. Das ist schon echt interessant.
Naja. Wie fandet ihr denn die Qualität der Übertragung? Hat jemand Eurosport geschaut? Hat jemand das erste geschaut?
Wie habe ich es nochmal gemacht? Ich habe es auch nur Relive geschaut. Und zwar habe ich Eurosport da gibt es ja immer diesen Bonuskanal mit dem Original Englisch, Weltsignal mit Jack und so. Habe ich Qualifying geschaut. Und das Rennen habe ich mit deutschem Kommentar geschaut, aber auch auf Eurosport. Also keine Ahnung, wie da ARD war.
Björn, hast du ARD geschaut?
Ich hatte es gestern versucht, aber eben auch nur über Livestream bei mir auf Apple TV. Und die Verbindung war so mies. Also ich glaube nicht, ob es an meinem Internet lag, weil Eurosport kommt gestochen scharf. Am Anfang war es nett, ein bisschen hier Maro Engel so zuzuhören. Aber letztlich ist es dann wieder eine ARD-Übertragung. Also da ist mir Oliver Sittler und Co. auf Eurosport 10-mal lieber als so die tröge ARD-Übertragung.
Ja, das fand ich nämlich, ich habe nämlich heute beide mal reingeschaut. Bei keinem das komplette Rennen nochmal geschaut, aber so ein bisschen reingeseppt. Und das ist mir ganz genauso aufgefallen. Ich habe das im letzten Jahr irgendwann mal geschrieben mit schwerem Herzen, aber ich habe es geschrieben, dass die ARD wirklich lieblos an die Formel E ranschreitet. Und das ist in diesem Jahr auch wirklich ohne Sensationen gewesen. Also Maro Engel war ein toller Experte, wirklich ein unglaublicher Experte war das. Allerdings kam von, wie hieß denn der Kommentator, der schon die DTM gemacht hat damals. Der war damals schon leider nie das größte Leidenschaftsbündel, ne? Das liegt halt auch einfach dran, dass niemand im ersten halt nur für Motorsport abgestempelt ist, sondern dass Sportreporter eben auch mal Wintersport machen müssen und dann ihre Expertise eher im Fußball finden oder im Handball. Und Motorsport macht man halt meistens nur so nebendran. Und naja, entsprechend war die Qualität auch leider wieder im ersten. Maro war ein unglaublich guter Experte, der hat richtig, richtig tolle Einblicke gegeben, hat alles übertroffen, was ich bisher gesehen habe im Fernsehen, bei Formel E-Übertragung an Expertise. Tja, aber leider eben so, es war nicht wirklich mitreißend. Das ist es vielleicht, wonach ich suche. Das war nicht wirklich mitreißend, halbwegs lieblos und Eurosport hat mir da auch deutlich besser gefallen, mit mehr Emotion und Leidenschaft. Wie Olli halt ist und wie, Jan hat jetzt nicht co-kommentiert, ne? Aber auch der geht immer gegen jemanden mit Leidenschaft ran. Patrick war der andere Name. Simon. Olli Sittler, Patrick Simon, Jan Seifert, das Eurosport-Trio.
Die funktionieren gut miteinander.
Passion, ne? Die funktionieren gut.
Ja. Ja, und da merkt man auch, dass sie eingespielt sind, dass sie mittlerweile auch viel Ahnung haben von dem, worüber sie sprechen. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen, da siehst du schon, die sind irgendwie ziemlich am Anfang. Und für die ist das halt auch ein ganz, ganz krasses Nischenthema. Ne? Weiß nicht genau, womit die so Quote machen, aber ich schätze mal, fürs Musikantenstadl geben sie sich halt einfach mehr Mühe, weil sie wissen, das ist unsere Zielgruppe, die müssen wir bedienen.
Ja. Ja, aber selbst beim Öffentlich-Rechtlichen, also man darf jetzt wieder nicht alle über einen Kamm scheren.
Nee,
ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, ZDF, die machen einen Bombenjob, die haben aber auch ein jüngeres Team. Also wir haben ja hier in Berlin, Florian Schiedrich vor Ort, der war auch akkreditiert jetzt für Berlin.
Ja,
das ZDF bringt ja den New York Prix, da steht wohl noch nicht fest, ob die wirklich mit einer Crew live vor Ort sind oder ob die das Ganze aus Deutschland machen. Aber gerade Florian gehört ja da so zur jüngeren Fraktion. Oder hier Annika Zimmermann beim ZDF Morgenmagazin. Und den merkt man eben an. Die sind da mit ganz anderem Elan bei der Sache und die können das auch viel besser rüberbringen.
Ja. Und das wirkt sich halt auf die Qualität der Übertragung einfach aus.
Obwohl ich dazu sagen muss, aus meiner Sicht, ich fand das beim Rom-E-Prix, als ARD das übertragen hat, das fand ich gar nicht schlecht. Vor allen
ZDF
Dingen,
das hat auch ZDF gemacht.
Ach, das war ZDF, oh, Entschuldigung, dann.
Deswegen
fand ich das. Ja, hat recht. Entschuldigung, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. So,
ja. Und vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu Jan Seifert, weil der ja diesmal nicht live im Fernsehen kommentiert hatte. Der war aber alle 3 Tage live vor Ort in Berlin und hatte dann eben über seinen Social-Media-Kanal die Leute auch mit Behind the Scenes genommen. Und das Coole, er hatte uns auch so ein bisschen mit unterstützt. Unter anderem war er am Donnerstag mit in der Charité gewesen. Da hatten wir die Kinderklinik besucht, zusammen mit Maximilian Günther. Und da war Jan auch mit vor Ort, hatte seinen Helm mitgebracht, da konnten die Kiddies mal den Helm aufsetzen und eben ja, sich Kappen signieren lassen, solche Geschichten. Das hat man jetzt erstmalig umgesetzt und das ist eben auch so ein Zeichen von der Formel E, dass die mehr Community Engagement in den Städten machen wollen. Also nicht nur die reine Rennveranstaltung auf dem Gelände, sondern auch ja, der Stadt ein bisschen was zurückgeben durch eben solche Aktionen.
Das ist super, sowas.
Ja, und das vielleicht habt ihr das gesehen, zumindest die vor Ort waren im E-Village, wir hatten auch so einen Buddy-Bär. Also diejenigen, die jetzt irgendwie sich mit Berlin nicht so auskennen, an jeder Ecke steht so ein 2 Meter großer Bär, der immer anders irgendwie angemalt ist, so als Symbol der Stadt und der soll eben ja, die Menschen einladen, irgendwie in die Häuser reinzukommen, wo der immer davor steht. Und wir hatten jetzt einen Künstler beauftragt oder wir hatten im Vorfeld so einen Buddy-Bär-Design-Contest gestartet, wo man sich bewerben konnte. Ich glaube, von euch der Dennis Schmidt heißt er, oder? Euer Grafiker-Designer, dem habe ich das auch mal zugespielt. Der hätte sich da auch mit beteiligen können. Und da hatten wir einen Künstler gefunden, der dann diesen Buddy Bear im Formel E-Style angesprüht hat. Der landet jetzt am Ende bei Bosch. Die Aktion fand aber im E-Village statt. Und das war ihm auch wieder so eine Möglichkeit, dass man eben die Community mehr einbezieht. Wir hatten dann hier in dem Fall noch an einem Nebentisch neben dem Graffiti-Künstler einfach für die kleinen Kiddies so A4-Blätter mit Buddybären, die da ausmalen konnten mit Buntstiften. Und das sind so alles so kleine, feine Geschichten, die jetzt neu noch dazukommen zu dieser ganzen Aktivierung im E-Village.
Hat mir gut gefallen. Habe ich gesehen, wie der wieder angemalt wird.
Schön, dass man da näher am Publikum ist, ne? Als andere sehr lange etablierte Rennserien, die sich so ein bisschen sehr entfernt haben von den Leuten, die es sich anschauen. Naja, gut, aber vielleicht schaffen wir noch mal so einen kurzen Schwenk zurück auf die Rennstrecke, oder?
Ja, gerne.
Ja, gerne. Herr Tobi W., Herr Tobi B., was ist Ihnen Spannendes aufgefallen auf der Rennstrecke? Was sind so noch weitere ganz Highlights? Ganz viel, ja. Dann hau mal raus jetzt hier.
Ja, zum einen ist aufgefallen, dass Nissan offenbar die Kurve gekratzt hat, nachdem sie zwar schon die ganze Saison sehr schnell waren, aber wenig Punkte aus Beute geholt haben, haben sie jetzt in den letzten beiden Rennen insgesamt 56 Punkte erzielt und damit mit Abstand am meisten von allen Teams, sind in der Gesamtwertung jetzt auf Platz 4 geklettert. Sebastian Buemi, wie eben schon angesprochen, mit einer super Runde auf Pole Position. Roland hat ein schwieriges Qualifying, war nur Zwölfter. Buemi ist dann am Ende auch Zweiter hinter die Grassi geworden. Und Oliver Roland hat sich auf Platz 8 vorbereitet, hat da also auch wichtige Punkte geholt. Und jetzt ist der Rückstand auf Virgin, die Dritter sind, nicht mehr ganz so groß. Also da könnte sogar noch mehr gehen für Nissan. Dann ist aufgefallen, dass es nur zwei Ausfälle gegeben hat beim Berlin E-Prix und nicht einen einzigen wegen eines Unfalls. Das ist ja auch schon mal eine Besonderheit in der Formel E.
Das ist diese breite Strecke wahrscheinlich, ne?
Möglicherweise, dass da man auch mal einen Fehler machen kann, der nicht sofort so extrem hart bestraft wird, dass man in die Tech-Pro-Barriere prallt und wieder zurück auf die Strecke geschoben wird, wo möglicherweise dann noch jemand anderes reinfährt. Zwei Ausfälle, Alex Lynn im Jaguar, nach einer Superleistung im Qualifying und auch einem vielversprechenden Rennbeginn hatte einen blockierenden Antriebsstang, als er auf die Start-Ziel-Geraden fuhr. Das Auto stand dann quer mitten auf der Geraden, musste dann auch abgeschleppt werden, weshalb es eine Full Course Yellow gab. Und André Lotterer, bei dem die Aufholjagd nicht lange gut ging, der dann eine überhitzte Batterie bekam und das Rennen anschließend auch an der Boxengasse aufgab. Also 20 von 22 gestarteten Fahrern im Ziel.
So viele wie dieses Jahr noch nie.
Mhm. Richtig.
Es gab, im offiziellen Rennergebnis nicht. Da hatten wir in Mexiko weniger. Da ist nämlich nur Piquet ausgefallen nach seinem Unfall. Allerdings sind in der letzten Runde eben die beiden Nissans da ausgerollt. Und die wurden zwar noch komischerweise gewertet, allerdings, wenn man es ganz genau nimmt, haben sie das Ziel auch nicht erreicht. Deswegen das Rennen mit den wenigsten Ausfällen in dieser Saison bisher. Wer eine super Performance gezeigt hat, meiner Meinung nach, das ist Antonio Felix da Costa. Und über den sollten wir auf jeden Fall auch reden. Denn der ist in der ersten Phase des Rennens dermaßen durch das Feld gepflügt. Das war wirklich, wirklich stark beeindruckend. Der ist zwar von Platz 7 gestartet und am Ende auf Platz 4 gewesen. Das klingt nach nur drei Überholmanöver im Rennen. Allerdings wird das Ergebnis seiner Fahrweise wirklich nicht richtig gerecht. Denn Felix da Costa hat ein unglaubliches, ganz, ganz tolles Rennen gezeigt, meiner Meinung nach. Wirklich meisterlich eigentlich, wie er gefahren ist. Allerdings kann man eben von Startplatz 7 nicht wirklich viel ausrichten. Also man kann schon was ausrichten von Startplatz 7, allerdings weniger, als man natürlich von Startplatz 3 hätte ausrichten können. Von der Pace her war Felix da Costa meinem Empfinden nach aber durchaus einer der Kandidaten, die in den oberen, auf den im Kampf um den Rennsieg gewesen wäre, wenn es nur um die Pace gegangen wäre. Zweiter war er zwischenzeitlich sogar, ne? Also der ist zwar Vierter gewesen am Ende, zwischenzeitlich allerdings sogar Zweiter gewesen, hat da profitiert von Attack-Mode-Aktivierungen diverser Art, Buemi, Van Dorn, dabei ist er durchgerutscht Und naja, letztendlich als Vierter über die Ziellinie gegangen, weil Buemi dann zum Beispiel mit Fanboost an der Gast da Costa vorbeigegangen ist. Das ist auch halbwegs erwähnenswert, dass wir wieder mal einen Fanboost-Manöver gehabt hatten.
Da Costa hatte selber Fanboost, ne? Hat er den eigentlich benutzt? Habe ich wieder nicht
gesehen. Ja, hat er.
Okay.
Kurz vorher, glaube ich, um sich zu verteidigen.
Genau, richtig.
Also da war so ein bisschen Fanboost-Tic-Tac-Toe und ja.
Ha, gutes Stichwort. Für später.
Stichwort für später, ja. tja, aber hat mir sehr gut gefallen, was da Costa da abgeliefert hat.
Soweit ich weiß, hat dir auch Jean-Henk Verne richtig gut gefallen, oder?
Und wie?
Und wie, da geht der Tobi steil.
Der ist nämlich von Platz 8 auf Platz 3 gefahren. Stark. Wirklich, wirklich stark, was Verne da gezeigt hat. Entschiedene Manöver gesetzt. Platz 8 ist wirklich keine gute Ausgangslage eigentlich.
Ja, war ein bisschen unbegeistert.
Aber dann noch aufs Podium zu fahren, mit durchaus Anschluss an Platz 2 und Platz 1. Eher an Platz 2, muss man fairerweise sagen. Die Grassi hat das schon sehr stark gemacht, ganz an der Spitze. Auch für den muss man eigentlich mal wirklich ein Lob aussprechen. Der hat ein unglaublich weises Rennen gefahren. Der ist vorbeigezogen, von Platz 3 gestartet, dann an Buemi vorbei, dann an Van Dorn und ne. Und dann ein kleines Puffer und Polster nur aufgebaut. Was ja ausreicht. Der ist gerade so weit weggefahren, dass die Konkurrenz nicht in Schlagdistanz war. Und hat dann eben in den Energiesparmodus geschaltet. Er hätte die Pace gehabt, ohne Frage, um sofort die Lücke auf 10 Sekunden groß zu fahren. Braucht er aber nicht, denn das kostet halt Energie. Und wenn dann Full Course Yellow kommt oder im schlimmsten Fall eben Safety Car Phase, dann ist die Energie verschwendet und der Vorsprung ist futsch. Und deswegen hat das clever gemacht mit 1,2 Sekunden Vorsprung eben vor Buemi immer gehalten und das Rennen und die Geschwindigkeit wirklich diktiert. Zum Schluss nochmal die schnellste Runde gefahren. Lucas Di Grassi ist wirklich, also in bester Form gewesen in Berlin. Aber auch Jean-Eric Verne, wie erwähnt, ein tolles Rennen gefahren. Unglaubliche Manöver vor allem in Kurve 6 gesetzt. Wie in Daniel Ricciardo in seinen besten Tagen. Von ganz weit hinten vorbeigezogen, reingestochen innen und durch war er. Wirklich klasse, was Verne gezeigt hat. Und bin ich wirklich sehr gespannt, was sich zwischen Di Grassi und Verne noch ergeben wird in den nächsten Rennen. Dazu dann später ganz bestimmt mehr. Aber die beiden sind gefahren wie die Formel-E-Meister, die sie sind.
Das gefällt mir. Ja, der Di Grassi hat das ziemlich gut raus, mit seinem Audi da umzugehen und auch den so effizient zu fahren, wie er ist. Ne? Ich meine, es ist ein offensichtlich effizientes Fahrzeug. Der ist im Rennen einfach richtig gut unterwegs, aber er hat auch einen fähigen Fahrer. Gibt aber zwei Fahrer bei Audi. Und kurz bevor die Sendung losging, hat der Tobi W. über Daniel Abt noch was hier in den Notizen verewigt. Leg doch mal los, was gibt's über Daniel Abt zu sagen?
Genau, Daniel Abt war ja im Qualifying nur 27.000stel Sekunden langsamer als sein Teamkollege Lucas Di Grassi, hat es deshalb nicht in die Superpole geschafft, sondern war nur Siebter, ist dann durch die Strafe für Sims, die er für die Kollision in Monaco bekommen hatte, fälschlicherweise übrigens, auf Platz 6 vorgerückt. Und ist auch nachher auf Platz 6 ins Ziel gekommen. Da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Ich habe nach dem Rennen mit ihm gesprochen und er sagte mir, dass er sich allerdings das Auto beschädigt hätte, nämlich bei einem Kontakt mit Stoffel Van Dorn eine verbogene Spurstange geholt hat, als Van Dorn sich den Attack-Mode geholt hat und dann wieder auf die Ideallinie zurückgekommen ist. Hatte ich nicht mitbekommen, diesen Zwischenfall im Rennen, habe ich mir nachher aber auch in den Highlights-Videos mal angeguckt und diejenigen, die jetzt im Slack-Channel sind, denen habe ich das Video nochmal gepostet. Ich habe es extra mal verlangsamt abgespielt und ich kann da beim besten Willen keine Kollision zwischen Abt und Van Dorn erkennen. Es ist relativ eng, aber 50 Zentimeter Abstand sind da meines Erachtens nach zwischen den Fahrzeugen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das tatsächlich so gewesen ist. Abt war sich da ziemlich sicher, als er mir davon erzählte. Aber wie gesagt, die Bilder geben es nicht her. Und das muss auch diese Stelle gewesen sein. Denn Stoffel Van Dorn hat den Attack-Mode das zweite Mal während der Safety-Car-Phase aktiviert. Nicht Safety-Car, wegen der Full-Course-Yellow aktiviert. Und da gab es definitiv keine Berührung mit Daniel Abt.
Was war denn der Grund für die Full-Course-Yellow? Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Das hat man das nicht erwähnt. Alex Lynn ist ausgangs der letzten Kurve aus irgendeinem Grund, das konnte er mir nach dem Rennen noch nicht sagen, ist der Antrieb, der Motor blockiert und er ist dann mit blockierter Hinterachse über die Start-Zielgeraden gerutscht und da dann quer zum Stehen gekommen und die Streckenposten bekamen den Wagen da auch nicht weg. Das heißt, so musste der Abschleppwagen kommen und das geht natürlich nicht unter Renntempo. Deshalb Full Course Yellow.
Ah, hast recht. Das hattest du erwähnt. Passiert vor allem mir.
Phil, das kannst du jetzt so auch nicht sagen.
Ja, doch, kann ich sagen. Ich kenn mich ganz gut. Das muss man dazu stehen.
Woher nur?
Ne? Ja. Wir sind ja nicht bei Tilchita, wir stehen zu den Fehlern. Manchmal, meistens.
Fies.
Ja.
Fieser Möb, du.
Nee, das siehst du doch genauso. Hier wird zu. Gut, ja, alles klar. Dann sind wir eigentlich durch die Highlight-Liste schon durch, Freunde. Ist euch ad hoc oder unterwegs noch was eingefallen, was ihr total vergessen habt und unbedingt noch erwähnen müsst? Was war denn hier für die akkreditierenden Zuschauer unter uns hier das Highlight vor Ort, wenn wir das noch ergänzen wollen, bevor wir uns angucken, wie das Rennen ausgegangen ist, wie der Meisterschaftsstand gerade aussieht? Ja, was war das Beste auf dem Tempelhofer Feld für euch?
Genau, ist auch mal interessant für uns so als Veranstaltersicht Feedback zu bekommen, beziehungsweise wir haben es schon eingeholt über die WhatsApp-Gruppe. Das war ja so eine der Neuerungen für dieses Jahr, dass es einen deutschsprachigen WhatsApp-Messenger gibt, jetzt zusätzlich zu eurem von E-Formel. Es gibt ja auch deutschen Content auf der offiziellen Formel E-Website, auch wenn da ein bisschen stiefmütterlich gefüllt oder gepflegt wird. Sind ja natürlich nur Übersetzungen der englischen Texte. Ja, aber ich habe mir mal ein bisschen Inspiration geholt von euch und konnte das zumindest als Pilotprojekt bei der Formel E mit starten, dass man das hier in Deutschland beim Berlin E-Prix auf Deutsch aufsetzt. Und je nachdem, wie das ankommt, könnten die sich das auch vorstellen, dass es eventuell im nächsten Jahr global auf Englisch ausgerollt wird. Mhm. Und über diesen Messenger habe ich auch schon ein bisschen Feedback abgefragt, was die Leute gut fanden, was verbesserungswürdig ist, dass wir natürlich dann auch im nächsten Jahr mit unserem Attack-Mode stärker durchstarten können. Aber jetzt haut ihr mal raus. Was fandet ihr denn super und was ist noch ausbaufähig?
Ich fand das E-Village super. Das ist von Jahr zu Jahr eine größere Sache. Ich hatte dieses Jahr auch eine ganze Menge Familie mit dabei und Freundin war mit vor Ort und es war der große Tobi Blumzug da. Und die waren zuletzt 2015 mit dabei, Saison 1. Und einmal waren die hin und weg davon, wie unglaublich schnell die Formel-E-Autos auf einmal sind. Und auch davon, wie sich das Event entwickelt hat. Gerade was für die Kinder da geboten wird, war toll. Das einzige Manko, was ich von denen gehört habe, ich war vergleichsweise kurz halt nur im E-Village, weil ich meistens am Arbeiten im Pressezentrum war. Aber was ich so gehört habe, ist, dass die Schlange oder die Wartezeit beim Essen zu lang war. Das ist aber wohl auch das einzige Manko gewesen am E-Village, was eben so viele kleine schöne Ecken hatte. So, man konnte mal in der Gaming-Zone ein bisschen spielen. Es gab eben den Buddy Berlin-Bär zum Beispiel. Und das war einfach schön zum Rüberschlendern. Und das Einzige, wie erwähnt, neben vielleicht den hohen Preisen für Merchandise, aber das liegt ja in den Händen der Formel E, dass das so teuer ist, war die lange Zeit, die man warten musste aufs Essen. Ich lade auch jetzt einfach mal unseren Slack-Channel einfach mit dazu ein, der ja mitliest und mithört. Wir sind ja live wie immer nach jedem Formel E-Rennen, wo auch einige unserer Hörer dabei sind. Schreibt doch gerne auch mal rein, was ihr vom Rennen gehalten habt und vom Event gehalten habt.
Die sind ja schon fleißig dabei, ne?
Also, die sind schon fleißig dabei,
ja. Genau, es gibt schon ein bisschen Input. Also Für Peter war zum Beispiel Tobi W. das Highlight vom Tempelhofer Feld Epris.
Das wüsste ich aber jetzt gerne mal, warum.
Ja, ich weiß gar nicht genau, ob ich das so wirklich wissen will. Chris fand halt einfach auch dieses Jahr das Event wieder rundherum sehr gelungen und fand auch die Boxentour mit Tobi B. richtig geil.
Dankeschön.
Ja. Und bei dem Thema Sicherheitskontrollen sieht man wohl noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, ne? Also ist wohl nicht so genau, wie man sich das vorstellen würde, kontrolliert worden. Also hier bei Chris zum Beispiel meinte er, so eine Tasche mit zwei Powerbanks wurde irgendwie gar nicht kontrolliert. Aber das sind wahrscheinlich auch Einzelfälle, sage ich mal, ne? Go-Kart-Strecke war wohl ein bisschen sehr zu versteckt. Tempelhof ist schön, aber zur falschen Zeit. Das kann ich jetzt nicht so richtig erklären, was dahinter steckt, hinter der Aussage. Und was man wohl gut fand, war, dass es Wasser zum Auffüllen gab.
Oh, ja. Ah, okay, kamen diese Water Pouches echt gut an.
Anscheinend.
Das habe ich aber schon in Paris gehört, als ich da war. Da gab es das ja auch, dass das wirklich, wirklich gut ankam. Dass man sich da. Ich
find, die sind kurz, ein bisschen unhandlich nur, ne?
Kurz zur Erklärung: die Formel E hat kostenlos Wasser angeboten und dafür gab es auch entsprechende Kunststoffflaschen, die man immer wieder auffüllen konnte. Mhm. Und das wurde wohl
recycelbarer Kunststoff
übrigens. Genau, richtig.
Ist auch ein schönes Mitbringsel dann eigentlich, oder?
Ja, ich habe auch eins aus Paris mitgebracht.
Ja, und so unhandlich fand ich das gar nicht. Die hatten ja so einen Clip, konnte man sich zumindest mit hier an den Gürtel hängen und hatte dann die Hände frei.
Ja, ganz unhandlich waren sie auch nicht. Das kam, glaube ich, falsch rüber.
Ja, Tobi B. ist halt klein und schwächlich und Teenager. Weißt du, wie es ist? Klitzekleine Händchen. Er hat auch eine besondere Tastatur, damit er überhaupt tippen kann mit mehr als zwei Fingern.
Ah, das jetzt hatten alles. Wir hier die ganze Zeit über das E-Village gesprochen. War jemand von euch in der sogenannten Green Tech Exhibition, inspired by Allianz E-Village? Das war auch so ein toller Name. Aber habt ihr das auch mal in den Hangar reingeschafft oder euch bloß draußen aufgehalten?
Nee, das haben der Tobi und ich am Donnerstagabend noch gemacht und das war echt toll. Also da bekamst du einige Sachen zu sehen, die richtig, richtig gut waren. Deutsche Bahn hatte einen, wie hieß der Zug, mitgebracht?
Zukunftszug oder sowas?
Ja, ich weiß es nicht mehr, aber und dann ein Flugtaxi war da unter anderem zu sehen, diverse Aussteller, die Elektroroller da vorgestellt haben, fand ich, war sehr, sehr schön gemacht, hat mir gut gefallen. Hätte ich gerne mehr Zeit gehabt, um mir das dann auch am Samstag mal in Ruhe anzusehen, aber wenn man da arbeitet, ist das ja leider immer mit der Zeit so ein bisschen überschaubar.
Ja, vielleicht hast du im nächsten Jahr auch schon ab Donnerstag Zeit, denn hier dieses komplette Team von Nico Rosberg, was er da zusammen mit Marco Vogt und Sven Krüger dieses Green Tech Festival gestartet hatte, die hatten ja wirklich schon am Donnerstag ihre Green Leaders Conference tagsüber.
Wie war das eigentlich? Wie waren die Awards? Da warst du ja dabei, ich war nicht da. Yeah, wie waren das?
Wahnsinnsveranstaltung. Also ich glaube, der größte Mehrwert in diesem Jahr war wirklich eben dieses erweiterte E-Village durch dieses Green Tech Festival. Und allein das Green Tech Festival durch diese ganze, ich glaube, drei- oder vierteilung mit eben der Konferenz, dann dieses Konzert am Abend von Bastille, ist jetzt nicht meine Band, ich kannte die vorher so noch nicht, aber ich glaube, die 1500 exklusiven Zuschauer, die da hingehen durften, die fanden es auf jeden Fall cool und auch die Überlegung an sich, dass man so eine Art Kickoff-Konzert hat, was ähnliches, was ja auch die Formel E in Saudi-Arabien umgesetzt hatte, ist eigentlich eine super Sache so für die Fans und dann für mich echt so mit das Highlight, diese Green Awards am Freitagabend. Im Prinzip so eine Oscar-Verleihung im Nachhaltigkeitsbereich, natürlich mit vielen bekannten Gesichtern. Also in der ersten Reihe saß dann Till Schweiger, eine Veronika Ferres, Nico Rosberg war natürlich auch mit am Start. Musikacts hatten ordentlich reingehauen, unter anderem Nena, ist jetzt vielleicht nicht so für unsere Generation, aber sie ist ja extrem verbandelt mit so den Green Tech Awards, von daher, das hatte gepasst und ja, die hat auch ordentlich für Stimmung gesorgt und inhaltlich kam wirklich so viel inspirierende Sachen rüber. Also ich glaube, das lief sogar im Livestream. Vielleicht müsste man es echt auch nochmal in einem extra e-formel.de Post mit aufgreifen und nochmal darauf hinweisen. Also wenn da im nächsten Jahr mehr Leute Zugang zu hätten und sei es nur der Livestream, dass der auch ein bisschen prominenter noch mit angekündigt wird. Ich glaube, da hätten alle dazugelernt und dazu gewonnen. Und ja, vor allem für diese Promi Fraktion war das eben ein ganz netter Abend auch vor dem eigentlichen Rennen.
Und das waren ja wirklich, wirklich namhafte Leute da, ne? Also waren jetzt nicht nur die paar Schauspieler, die da waren, sondern ich suche gerade die Liste mal raus.
Prinz Hakon, war
unglaublich.
Von Norwegen.
Prinz Hakon von Norwegen. Am Andreas Abend vorher, Burani. Das kann man auch sagen. Also eigentlich ein Wochenende voller Promis, ne? Formel E hat einen Film vorgestellt in Cannes. Das ist auch am letzten Rennwochenende passiert, am Donnerstag. Da waren, Leo DiCaprio dabei, Orlando Bloom, Brooklyn Beckham und Pixie Lott, Dua Lipa, die sind natürlich jetzt keine Schauspieler, sondern die waren dann beim Abendessen dabei mit Alejandro Agag. Naja, und dieser Film, And We Go Green heißt er, der wurde produziert von Fisher Stevens, ehemaliger Schauspieler, jetzt ein Regisseur, und der soll wohl wirklich, wirklich toll gewesen sein. Und soll demnächst irgendwann in der Zukunft, da wissen wir leider noch nicht allzu viele Genauigkeiten dazu, eventuell auch in Deutschland gestreamt werden, dass man das auch hierzulande verfolgen kann, den Film. And We Go Green soll sehr sehenswert sein.
Ja,
und da hatte die Formel E
bestätigen. Ja.
Hast du ihn gesehen?
Ja, der wurde ja am Samstag um 16 Uhr, als draußen auf dem Track Jaguar I-Pace stattfand, da wurde der im Emotion Club aufgeführt. Da wurden zumindest die ganzen Mitarbeiter mal eingeladen, denn den hatte bisher noch niemand gesehen, außer jetzt hier die exklusiven Leute, die da in Cannes vor Ort waren. Und so wurde das dann zumindest mal so dem internen Kreis vorgestellt. Und wirklich Gänsehaut pur an einigen Stellen. Für mich somit die coolste Sportdokumentation neben When We Were Kings, für die das von euch kennen, mit Muhammad Ali. Ich glaube, der hat auch mal einen Oscar gewonnen 1997. Mal schauen, wie weit es And We Go Green schafft. Aber wirklich, vom Storytelling ist er anhand einer Formel-E-Saison quasi die Geschichte der Formel-E nacherzählt. Mit so lauter kleinen Storylines zu den Fahrern. Die vier großen Protagonisten, die dann näher vorgestellt werden im Film, sind dann eben Jean-Éric Vergne, André Lotterer, Sam Bird und Lucas Di Grassi. Und da kommen eben echt saugeile Geschichten drin vor. Was mich so am meisten mit berührt hatte, war, da wird dann der kleine Lucas Di Grassi eingeblendet und er erzählt dann aus dem Off als Erwachsener, wie er das als Kind, wie er in Brasilien immer so frustriert war, weil neben ihm Bruno Senna und Nelson Piquet Jr. seine ärgsten Konkurrenten waren. Und die hatten dann natürlich die Gunst der Sponsoren. Ja, und alle Gelder flossen in die beiden. Und der arme Lucas stand dann immer mit leeren Händen da. Und da hat man richtig gemerkt, wie der als kleines Kind schon diesen Hass auf diese beiden anderen hatte. Was sich ja dann Jahre später, also so richtig immer noch personifizierte und nach oben geschaukelt hatte. Und da gab es auch genügend Auseinandersetzungen in der Formel E mit einem Nelson Piquet Jr. Und letztlich, dass dann die Grassi auch noch Berlin gewinnt. Und am Ende vom Film wussten wir dann, dass ein Nelson Piquet auch nicht mehr in der Formel E fährt. Ja, dann zeigt sich, dass sich dann Qualität doch am Ende durchsetzt. Aber der hatte einen harten Weg nach oben, der arme Lukas.
Ja, aber dann weißt du auch, was du geschafft hast, ne?
Und genau.
Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, weißt du was? Wenn es zu einfach ist, dann ist es auch nichts wert.
Word. Um noch kurz die Promi-Liste zu vervollständigen.
Ja, Promi-Liste zu Promi-B.
Promi-B, Andreas Scheuer, CSU-Verkehrsminister.
Wo ist jetzt da der Promi? Echt jetzt, Tobi?
Ja, Bundesminister.
Der hat auch eine harte Zeit bei der Champagnerübergabe.
Naja, hör mir auf.
Der wurde wie schon jedes im letzten Jahr aus.
Ja. Gut. Ja, kennen wir schon.
Ja, vor Ort war auch Florian David Fitz. Dann war Dominik Rake da, Dieter Hallervorden, Ralf Möller, ja, Ralf Möller.
Wer von euch hat Lothar Matthäus gesehen? Der muss auch vor Ort gewesen sein.
Der war auch wieder vor Ort, ja. Und hat vor der Nissan-Garage mit dem Champions-League-Pokal posiert. Nissan ja auch einer der Hauptsponsoren des Champions-League-Finales, was dann in der Woche stattfindet. Und der war auch
der glücklichste
da.
Promi war Smudo von den Fantastischen Vier, denn der durfte am Sonntag selber im Gen2-Car ein paar Runden drehen. Der hat es zwar am Samstag nicht zum Rennen geschafft, ich weiß nicht, was da irgendwie bei ihm anstand, aber er kam dann am Sonntag vorbei und um 12 durfte er dann mal eine halbe Stunde mit dem Flitzer auf die Strecke und sich da austoben.
Wann darf ich?
Ja, setz dich nächstes Jahr an. Sonntag ist ja mal Media Day. Vielleicht klappt's.
Von Smudo weiß man halt, dass er schnell Auto fahren kann. Also er ist jetzt nicht der beste Rennfahrer unter Gottes Sonne, aber er ist ja schon viel gefahren. Das ist vielleicht das, woran du noch arbeiten musst, Tobi B., dass man, dass man von dir nicht nur weiß, hey, der Typ kann gut reden und schöne Sachen schreiben, der kann auch schnell Auto fahren. Das, das ist vielleicht noch Grundvoraussetzung für solche Angelegenheiten.
Aber letztes Jahr durfte auch WTF One fahren. Eigentlich dürften wir, sollten wir doch auch mal fahren.
Vielleicht ist es doch eher ein Connection.
Eines Tages.
War das Lukas Dicazzi? Was man Smudo noch anrechnen muss, Smudo hat den Wagen ganz gelassen.
Im Gegensatz zu Tor.
Orlando Bloom.
Ja, das sind ja auch alles Leute, die tatsächlich nur durch ihren extremen Promi-Bonus irgendwie zu solchen Vergnügen kommen und eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, weder von dem Event, noch von den Leuten, noch vom Motorsport, noch von Autos. Die dürfen das dann trotzdem machen. Das ist dann immer so dieses, okay, das ist eigentlich schon jenseits der Grenze, aus meiner Sicht. Aber gut, Marketing.
Stimmt das eigentlich, dass Lothar Matthäus letztes Jahr beim Berliner Prix das Formel E Auto hätte fahren sollen, aber da nicht gefahren ist?
Ist immer noch so ein Mythos, ne? Björn, kannst du dazu was sagen?
Die Geschichte kenne ich nicht.
Nein?
Okay, na gut.
Wie, du meinst, er hat sich nicht reingetraut? Oder
woran hat's gelegen? Man hört, er saß schon drin, aber das war ihm zu eng. Hört man, ja. Und da hat er sich nicht getraut, mit auf die Strecke zu fahren.
Unbestätigten Medienberichten zufolge hat Lothar Matthäus Platzangst und hat sich da nicht wohlgefühlt in dem Auto.
Naja, gut. Dann will ich mal nicht drüber lachen.
Ja,
das muss man ernst nehmen.
Letzte Anekdote zu den Promis. Ihr hattet es ja schon erwähnt, am Donnerstag fand eben in Cannes diese Premiere von dem We Go Green Film statt, weshalb am Ende auch kein richtig großer globaler Name in Berlin vor Ort war, weil die eben den kompletten Fokus auf Cannes hatten. Was aber letztlich uns in Berlin so ein bisschen Hintertürchen offen ließ, eigene Promis ranzuholen. Und so hatten wir dann kurzfristig als Berliner Local Hero Arne Friedrich organisiert, der ja auch am gleichen Tag noch abends in der ARD den Experten beim DFB-Pokal gegeben hat. Und jetzt hier für die Hip-Hopper unter uns, MC Fitti war am Start.
MC Fitti, Fitti, ja. MC Fitti, yeah.
Und den fand ich ja so cool, ich hätte den am liebsten nächstes Jahr auf der Bühne. Oder was sagt
Boah,
ihr
wie zum geil Showprogramm das denn?
Auf der Hauptbühne?
Geilon wäre das. Ach, MC Fitti, der macht einfach nur Stimmung. Das wäre eine gute Idee nächstes Jahr.
Ja, genau, denke ich mir auch so. Der Kontakt zum Management ist da und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier noch die Leute in London überzeugen, dass die da grünes Licht für Fitti geben.
Grünes Licht für Fitti.
Der hat so einen ähnlichen Bart wie Phil.
Ja. Weiß ich nicht. Ist das?
Wie Phil ihn mal hatte, ja. Wir haben ja gelernt, Phil hat sich den Bart abrasiert.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Was A sagt und was B versteht, das ist einfach immer wieder faszinierend. Von wem Bart abrasiert. Das geht gar nicht. Das kann ich nicht machen. Das habe ich schon versucht. Das kommt nicht gut an. Auch bei mir selber nicht.
Ja. Sagt mal, wollen wir noch was zum Autorennen erzählen?
Ja, mach doch mal.
Na, wir haben zum Beispiel noch gar nicht auf das Endresultat geschaut.
Ja, richtig. Oh. Das ist mir auch aufgefallen. Wir können ja, dann lass doch mal jetzt über die echten Promis im Formel-E-Rennsport reden.
Lukas Di Grassi hat das gewonnen. Di Grassi, nicht Di Cazzi, meine Güte. Hat das Rennen gewonnen und die schnellste Runde gesetzt. Nimmt damit tolle 26 Punkte mit. Wie erwähnt, dominant unterwegs gewesen. Richtig, richtig starkes Rennen von Di Grassi, der sich damit wirklich in Position für die Meisterschaft bringt. Über die reden wir gleich auch nochmal. Zuerst aber nochmal Buemi auf Platz 2, Wern auf Platz 3, dann Felix da Costa auf 4, Van Dorn und 5, die haben wir alle schon erwähnt gehabt. Und die Top 10 komplettierten dann Abt, Sims, Roland Bird und Pascal Wehrlein als zweiter Deutscher im Bunde. Günther wurde 14. und naja, André Lotterer ist eben ausgefallen aus deutscher Sicht.
Ja, so ist es.
Und die Meisterschaft?
Und die Meisterschaft, da sieht es folgendermaßen aus. In der Meisterschaft ist es jetzt so, Jean-Ric Wern führt jetzt mit 6 Punkten vor Lukas Di Grassi. Das heißt, der Kampf um die Krone wird jetzt etwas genauer, sage ich mal. Ne? Also es ist ja, wir haben ja viel darüber gesprochen, ja, so gut wie jeder kann irgendwie jetzt hier noch Meister werden. Und zwar ist es natürlich einerseits immer noch so, dass viele Chancen haben am Ende der Saison Platz 1 zu erreichen und dann den Pokal für Du hast alles gewonnen in dieser Saison, herzlichen Glückwunsch zu kassieren. Aber ich sag mal, das Ganze wird sich wahrscheinlich jetzt mal ganz besonders auf Wern und den zweitplatzierten De Grassi konzentrieren. Das sind 102 zu 96 Punkte. De Grassi hat jetzt hier mit 26 Punkten beim Berlin-Epri natürlich fett abgesahnt. André Lotterer auf Platz 3 ist schon 10 Punkte zurück auf Lukas De Grassi. Und nochmal eine Handvoll Punkte zurück, folgen dahinter Alex, Antonio Felix da Costa, Robin Freiens. Mitch Evans hat schon nur noch 69 Punkte, Daniel Abt auf Platz 7 67 Punkte. Und dahinter wird es dann schon dünn. Ne? Da muss man dann schon auch mehr Glück als Können haben, um dann tatsächlich irgendwie für die vorderen Plätze noch was reißen zu können. Wie sieht's bei den Teams aus?
Bei den Teams führt Deas Tachita mit einem, naja, Vorsprung, der sich durchaus sehen lassen kann. 188 Punkte zu 163 Punkte vor Audi Sport Abt Schaeffler. Das ist natürlich jetzt nicht super viel, aber immerhin schon so viel, als dass Tachita die Führung ein wenig, ein kleines bisschen ausbauen konnte. Und somit eben mit einem kleinen Polster von 25 Punkten in die Schweiz reist. Virgin als Audi-Kundenteam ist Dritter. Und dann kommen Nissan und Mahindra. Mahindra, die haben stark abgebaut irgendwie, ne? Also die, seit den Asienrennen kommt Mahindra nicht wirklich auf Punkte. Gerade da Ambrosio, der hat jetzt wieder keine Punkte eingefahren. Zum dritten Mal in Folge. Und nur Werlan hat als Zehnter einen mickrigen Punkt mitgenommen. Sieht leider nicht allzu gut aus. Im Mittelfeld der Formel E ist es trotzdem oder vielleicht gerade deswegen enorm spannend. Nissan 124, Mahindra 117, BMW 106 Punkte. Da ist noch alles drin eigentlich. Und keine 20 Punkte weiter hinten haben wir auch noch Venturi und Jaguar, die ebenfalls aus der dritten Reihe noch ein bisschen nach vorne rücken wollen. Und langsam zeichnet sich zumindest bei den Teams so ein Mittelfeld und ein Frontfeld und ein Hinterfeld ab. In der Mitte haben wir eben Mahindra, BMW, Venturi, Jaguar und eventuell auch Nissan. Virgin ist so ein Zwischending zwischen Mittelfeld und Front und an der Spitze gibt es dann eben eigentlich nur noch Tachita und Audi und ganz hinten duellieren sich dann HWR, Dragon und NIO. Wobei man da auch nicht wirklich von Duellen sprechen kann, denn HWR scheint sich derzeit ein bisschen absetzen zu können. Van Dorn in Rom Dritter gewesen, jetzt nochmal 10 Punkte mitgenommen aus Berlin. Vorher die beiden Rennen oder die beiden Rennen dazwischen auch schon gepunktet. Die haben nach dem schweren, schweren Saisonstart in Afrika, in Saudi-Arabien und in Südamerika sich wirklich erholt. Und HWR kommt langsam auf Touren und die scheinen sich so ein bisschen absetzen zu können von Dragon und NIO. Aber naja, in der Teamwertung gibt es jedenfalls erstmals halbwegs klare Tendenzen. Wie gesagt, nur halbwegs klare Tendenzen. Das Wort sollte ich auch nochmal sagen. Tendenzen, nicht Tendenzen. Also es scheint sich so ein bisschen aufzuspreizen, der Gesamtstand der Teams.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Es geht ja jetzt in eine etwas größere Pause als diese zwei Wochen Pausen, die wir jetzt gerade gewöhnt sind. Weiter geht's ja in Bern in der Schweiz am 22.06. Da sind noch ein paar Wochen hin, ne? Das ist ein bisschen weniger eng getaktet jetzt. Und dann haben wir nur noch New York Doubleheader und dann ist auch schon wieder Ende. Aber wie es ausgeht mit der Meisterschaft, darüber spekulieren wir erst vor dem New York-Rennen, würde ich sagen, oder? Das machen wir jetzt mal noch nicht.
Richtig.
Richtig. Aber wir können ja noch den Fazit-Teil oder den Takeaway-Teil können wir noch machen, oder? Takeaway des Renntags haben wir ja letztes Mal beim Live-E-Pod nach dem Rennen quasi eingeführt. Diese kleine, wie soll ich sagen, ja, so Ecke nennen sie es in anderen Podcasts, ne? Ihr wisst, welchen ich meine. Ich mach mal einen ganz kurz, denn wir haben eigentlich tatsächlich vieles in der Sendung schon gesagt dazu. Also für mich war das Takeaway, ich war so ein bisschen unbegeistert von dem wirklich ziemlich zerpflückten Renntag. Ich habe schon rausgehört für die Leute vor Ort, Und auch für die Leute, die dort arbeiten und auch für die Teams und so weiter ist das schon alles ganz nice. Ich als der, der es sich auf dem Sofa angeschaut hat, fand es ja eigentlich jetzt so mittelgeil. So dieses auf zwei Tage verlegen. Also Freitag war ja Training Sessions und so weiter. Und dann war am Samstagmorgen um 8:45, Leute, echt jetzt, war das, das Qualifying angesetzt in einem deutschen Rennen in Berlin, ein Katzenwurf von hier entfernt. Letzten Endes muss ich mir trotzdem 8:45 irgendwie, muss ich mir dann das Qualifying angucken. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich meine, wann gucke ich schon mal was live, ne? Aber trotzdem, ja, geht's ums Prinzip. Und dann mittags um 13 Uhr, das war halt einfach eine, wie auch schon erwähnt, denkbar schlechte Uhrzeit für so ein Rennen. Wieder ist alles irgendwie rumgeplant worden um DFB-Fußballpokalfinale. Ja, ist halt so dumm. Der Termin ist halt einfach so, ne? Muss man mitleben. Aber, das haben wir vorhin gar nicht so erwähnt, glaube ich, aber hat man schon ein bisschen rausgehört, vor Ort lief es, glaube ich, ziemlich gut mit 30.000 Besuchern am Freitag und Samstag, davon 23.000 ungefähr am Rennsamstag, also voller Erfolg. Björn, korrigier mich, ich nehme an, es war ein gelungenes Event auch aus deiner Sicht und aus Sicht der Veranstalter.
Ja, vor allem am Samstag hatte man ja gesehen, Tribünen voll gefüllt. Was man auch nicht vergessen darf, in Berlin gab es 3.000 VIP-Gäste. Also das ist ein Riesensprung im Vergleich noch zum Vorjahr. Im Vorjahr gab es einen Emotion Club mit, oh Gott, also ich kenne jetzt nicht die Zahl aus dem Vorjahr, aber ich denke, das waren dann vielleicht so
paar hundert.
400 bis 600 VIPs. Und man hatte das schon bei anderen Rennen in dem Jahr mitbekommen. Ich glaube, Hongkong war das erste, wo zum ersten Mal diese Zahl von den 3000 VIPs durch den Raum geisterte. Und das hieß ja dann auch bei uns, dass quasi über den Garagen, über den Teamgaragen, dieser Emotion Club VIP-Bereich sich befand und dann neben dem Medienzelt im Paddock nochmal mit der E-Lounge so ein, ich sag jetzt mal, abgeschwächter VIP-Bereich aufgebaut wurde, wo ja unter anderem auch Timo zwischen Qualifying und Rennen verschiedene Panels moderierte, unter anderem auch mit Nick Heidfeld. Aber also diese Zahl mit 3000 finde ich schon echt bemerkenswert für die Anzahl der Promis. Aber gut, Nico Rosberg und Co., die hatten ja da auch, wie gesagt, ordentlich Leute rangeholt, zusätzlich zu den ganzen Teams und Partnern und Sponsoren, die dann natürlich dafür Zulauf sorgen. Ja, und ansonsten, Freitag war natürlich auch so ein Highlight, dass jeder umsonst aufs Gelände kam. Hat man jetzt auch immer. Also zumindest die Berliner konnten davon profitieren. Der Rest von Deutschland, der da extra anreisen musste, vielleicht nicht ganz so sehr. Nur wir haben ihn da auch versucht, gezielt junge Leute anzusprechen, Schulen einzuladen. Nico Rosberg war sogar in der Woche vor dem Berlin-IPRIX live vor Ort bei Fridays for Future und hat da die Werbetrommel gerührt und Leute eingeladen. Und ich glaube, das würde ich jetzt auch nochmal hier auf über euren Podcast mit erwähnen. Also das komplette Green Tech-Team hat sich da so reingehangen. Klar, Nico Rosberg war die Galionsfigur, aber dafür, dass das das Team von Marco Vogt da zum ersten Mal organisiert hat, haben die echt einen Top-Job gemacht. Ich glaube, die müssen auch alle jetzt noch 5-6 Tage Schlaf nachholen, um erstmal wieder auf normalen Level anzukommen. Ja, ich meine, bei Gilman Weingärtner, die Crew ist eingespielt, die macht das seit 5 Jahren. Aber hier, was Green Tech da nebenbei mit auf die Beine gestellt hat, war schon echt super. Und auch nochmal da großes Dankeschön an das Team, was die vor Ort umgesetzt haben und auch die Zusammenarbeit von denen mit uns lief eigentlich auch fantastisch.
Sehr schön.
Chapeau.
Wollen wir mal klatschen?
Lass mal
klatschen. Wollen wir
nicht geklatscht.
Klatschen für Green Tech.
Geil gemacht, weiter so.
Genau, lass uns mal überraschen, wie die sich weiterentwickeln. Ja? Wo es das vielleicht im nächsten Jahr gibt. Ich denke mal, in Berlin kommen sie wieder. Aber der Plan ist ja, das Ganze global aufzuziehen und eben auch in andere Städte zu bringen.
Ja, ich finde schön, dass sich an der Stelle tatsächlich viel tut und die Sachen sich zum Positiven entwickeln. Bisschen schade, dass wir über 50% weniger TV-Zuschauer hatten als bei Monaco E-Prix, der einfach der langweiligste TM E-Prix, Grand Prix und ansonsten Austragungsort für Rennsportereignisse ist, den man sich vorstellen kann. Das zieht halt irgendwie trotzdem noch mehr die Leute an. Wir haben es ja auch vorhin schon gesagt, liegt ein bisschen auch an der Zeit und dem ganzen Prozedere und natürlich dem Nischenthema und so weiter und so fort. Liegt aber auch daran, was jetzt die Medienpartner draus machen aus dem, was man ihnen gibt. Und da ist nach wie vor viel Luft nach oben. Kann man schon vorstellen, wie der Text so in der Sommerpause oder in der Pause zwischen den Saisons aussieht, wo man sich wieder mit verschiedensten Dingen beschäftigt, wo dann Tobi B. seinen Artikel vom letzten Jahr nochmal auspackt, ein bisschen überarbeitet und quasi nochmal online stellen kann. Das ist halt einfach immer noch nicht so richtig das, was es sein könnte, sage ich mal. Ne? Da ist noch viel Luft nach oben. Vor Ort Und tatsächlich an der Strecke und so weiter, da sehe ich schon, dass da wirklich viel gemacht wird, dass man sich so viel Mühe gibt, Dinge anders zu machen, Dinge spannender zu machen, diese ganze Veranstaltung zu was zu machen, was halt ein normales Autorennen eigentlich nicht ist. Das finde ich wirklich geil, aber TV-mäßig, Stream-mäßig, Kommentatoren, Moderatoren und Experten und Aufbereitung, Vorbereitung, Nachbereitung, das ist halt immer noch nach wie vor einfach viel zu lame. Fand ich nicht so geil. War so mein Takeaway. Tobi W., wie sieht's bei dir aus?
Ja, mein Takeaway war auf jeden Fall, dass dieses Mal in Berlin die richtige Mannschaft das Pokalfinale gewonnen hat.
Ach so.
Das muss ich jetzt an der Stelle hier sogar kurz erwähnen. Aber
gestern ist die richtige Stadt in die Bundesliga aufgestiegen. Um das nochmal hinterherzureichen. Eiserne Union.
Das sind doch lauter Themen für einen anderen Podcast.
Okay, dann kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Nein, mein Takeaway habe ich sehr amüsant gefunden. Das war die beste Pressekonferenz seit der Trennung von Tic-Tac-Toe vor einigen Jahren. Manche mögen sich erinnern. kurz zum Hintergrund, die drei Erstplatzierten des Rennens wurden von einem Journalisten gefragt, ob das Rennen die tatsächliche Performance der unterschiedlichen Antriebe gezeigt habe. Und das ist ein wenig ausgeartet, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Und da habe ich auch den entsprechenden Einspieler mitgebracht und möchte den Phil jetzt mal beauftragen. Mal's ab.
How is it possible that the Nissan are quicker in qualifying? We're supposed to have the same power, no?
Oh, that's a question for him.
You know, they keep crying all the time. We didn't win any. You know, I think if you had to choose a few actors, those two, they would be really good. You know, they were on the red carpet, so clearly they would be really good if they. Anyway, of course we looked good in quali, you know, and we look bad in the race because we are not efficient. But they don't say it, you know. They just want to cry about the qualifying. They just don't really say the truth. You know, when they are quicker than you, they don't mind. When they are behind, they cry like you cannot believe.
Well, we had a clear question. If you see the clear pattern of the team in qualifying,
I think the drivers of the Nissans are really good in qualifying. Maybe, and then the car is not efficient in the race. Yeah. What about that?
Yeah, what about that?
Ja, wie gesagt, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich die Diskussion über den Nissan-Antrieb mit dem Doppelmotor, den Nissan als einziges Team einsetzen soll, der halt dafür sorgt, dass das Auto unheimliche Beschleunigungswerte gerade aus langsamen Kurven raus hat. Und auf eine Runde ist das Ding unheimlich schnell. Man hat es ja jetzt auch gesehen. Es ist die dritte Pole-Position in Folge, die Nissan geholt hat, die fünfte der Saison im 10. Rennen, ja, sagt schon verdammt viel aus und der Nissan ist noch nicht effizient genug im Rennen und deshalb haben wir diese Saison noch keinen Nissan-Sieg gesehen, aber ich glaube 5 Pole-Positions in 10 Rennen sagen doch verdammt viel darüber aus, dass auf eine Runde zumindest der Nissan-Motor so ziemlich das Stärkste ist, was die Formel E derzeit zu bieten hat.
Mhm.
Und lustig war es auch.
Nachher nochmal anhören.
Ich nehme mit vom Wochenende, dass es wirklich gefühlt auf die Zielgerade geht und dass die Top 5 in der Fahrerwertung sich scheinbar ein bisschen absetzen zu können. Und wir haben endlich mal so ein halbwegs klares Bild, wen wir am Ende auf dem Zettel haben müssen in New York. Das sind Wern di Grassi, Lotterer da Costa und Freins. Die sind alle innerhalb von, wie viele Punkte sind das? 21 Punkte. Und das kann man sehr leicht aufholen. Und dahinter entsteht so eine kleine Lücke. Freins als Fünfter mit 81 Punkten und 69 Punkte hat Mitch Evans momentan auf seinem Konto. Der hat natürlich immer noch Chancen, wenn der wie in Rom jetzt zuletzt in Bern gewinnen wird, ist Evans auf einmal auch wieder ein Titelkandidat. Aber es scheint sich momentan so ein bisschen dahin zu entwickeln, dass wir vor New York so eine kleine Vorentscheidung in Richtung 5 möglicher Fahrer bekommen werden. Es scheint außerdem klar zu sein, na gut, es ist noch nicht wirklich klar, aber es scheint tendenziell dahin zu gehen, dass wir die Entscheidung erst im finalen Rennen erleben, nicht wie im letzten Jahr, dass schon am Samstag feststeht, wer Meister wird, sondern erst im zweiten Sonntagsrennen von New York. Dass wir erst da wissen, wer Meister wird. Es geht auf die Zielgerade. Das ist, glaube ich, vor allem mein Takeaway vom Wochenende. Niemand aus dieser Top-5-Gruppe kann sich jetzt irgendwie einen Ausrutscher mehr leisten. Lotterer, so eine Sache wie im Qualifying, das ist jetzt einmal passiert, aber wenn ihm das noch ein zweites Mal passiert, dann ist der weg vom Fenster. Mhm. Und wenn dem nochmal sowas passiert wie in Santiago, dann ist der weg vom Fenster. Als er nach einem schlechten Qualifying ins Techtelmechtel ganz am hinteren Ende des Feldes verwickelt wurde. Oder die Grassi, der natürlich nicht selbst verschuldet, aber wie zuletzt in Monaco ausgefallen ist. Sowas darf nicht mehr passieren, weil wenn sowas passiert, dann Last Man Standing könnte es dann werden. Also jemand, der Meister werden möchte, der braucht in den nächsten drei Rennen fast perfekte Rennwochenenden. Und das ist mein Takeaway vom Wochenende. Es geht auf die Zielgerade und jetzt geht's um alles.
Schön gesagt. Danke, Tobi. Björn, hast du noch ein paar Worte für die Takeaway-Ecke?
Ja, was bei mir hängen geblieben war, war die Niki Lauda-Schweigeminute vor dem Rennen. Mhm. Das war ja so die Story in der Rennwoche, dass Niki Lauda gestorben war. Und auch wenn er jetzt nicht den direkten Formel-E-Bezug hat, ist er ja trotzdem die Lichtgestalt im Rennsport, vor allem so im deutschen Bereich. Also wenn man da an Formel 1 denkt, denkt man an Schumacher und an Niki Lauda. Mhm. Und von daher fand ich das auch eine gute Entscheidung von Seiten der Formel-E, dass man vor Rennstart diese Schweigeminute durchführt. Denn viele Rennfahrer haben ja auch den Formel-1-Bezug. Und da hätte ich vielleicht sogar ein bisschen noch erwartet, dass sich ein Nico Rosberg das Mikrofon nimmt und ein paar Worte an die Zuschauer richtet. Ich meine, hat er am Ende über seine Social-Media-Kanäle unter der Woche schon gemacht. Aber ja, das war für mich so das Takeaway, was das ganze Event nochmal ein bisschen emotionaler gestaltet hatte. Ich schätze mal bei RTL am Sonntag noch umso mehr beim Formel-1-Rennen dann in Monaco. Und ich hatte jetzt nur auch gesehen in der Bild-Zeitung, morgen am Mittwoch findet die Beerdigung von Niki Lauda in Wien statt, im Rennanzug. Ja, ich schätze mal, die Parmalat-Mütze wird dann auch noch mit beigelegt. Ja, aber viele, viele Prominente werden dann natürlich vor Ort erwartet. Selbst Arnold Schwarzenegger reist ein. Daniel Brühl wird vor Ort sein in Wien, der ihn ja gespielt hatte bei Rush. Mhm. Daniel Brühl ist insgeheim auch so ein bisschen noch ein Celebrity-Kandidat, den ich auf der Liste habe für ein Berlin-Prix. Das wäre eigentlich ein super Gast. Mal schauen, was da in den nächsten Jahren möglich wäre. Ja, und ansonsten auf das andere Thema Promis waren wir ja vorhin schon eingegangen, wer da alles rumgesprungen ist in Berlin. Mal schauen, was sich da im nächsten Jahr tut. Und was vielleicht für euch noch ganz interessant ist, weil es wieder Gesprächsstoff oder Zündstoff gibt. Am Freitag fand parallel zu den Green Awards noch von der Bild-Zeitung, der zum allerersten Mal, glaube ich, der Bild 100 Sportgipfel statt. Und da war unter anderem Alejandro Agag auch mit eingeladen. Und der wurde dann von Bianca Garloff zur Zukunft der Formel E befragt. Und da hat der gute Alejandro natürlich mal wieder eine Breitseite rausgehauen und hat eben auch gemeint, die Formel E wird irgendwann die größte Weltmeisterschaft im Motorsport sein. Und wenn es bedeutet, dass irgendwann die Formel 1 elektrisch fahren wird, aber er meint, es gibt keine Chance, dass die Formel 1 in 20 Jahren noch auf Benzin als Treibstoff setzt. Ja, und wir sind jetzt von Beginn an dabei. Formel E steckt noch in den Kinderschuhen, aber der Visionär Agag gibt schon mal die Richtung vor. Also Formel 1 oder Formel E wird irgendwann die größte WM darstellen.
Da gehe ich mit. Das wird interessant. Dann haben wir alle was beitragen können. Dann würde ich sagen, springen wir noch schnell in die Faktenecke und dann machen wir langsam hier den Deckel drauf, liebe Freunde. Ich mache mal hier die nächste Matz ab.
Der Formel E Fakt der Woche.
Es gibt eine ganze Menge Rekorde aus Berlin. Unter anderem zum Beispiel der 10. Rennsieg in der Formel-E-Karriere von Lucas de Grassi. Allerdings holte auch Sebastian Buemi seine 13. Pole-Position. Für sein Team Edams war es die 19. Pole-Position. Und das bedeutet, dass es das Team jetzt auf eine wirklich sagenhafte Quote von 34,5% bringt. In 34,5% der Rennen. Bisschen mehr als ein Drittel, in dem Nissan oder damals Renault Edams angetreten ist, standen die Franzosen auf der Pole Position. Virgin ist dann als erster Verfolger mit 8 Pole Positions, eben im Vergleich zu 19 von Nissan Edams, Mahindra mit 7 und Audi-Abt mit 5.
Wow, nicht schlecht. Wenn es jetzt noch eine Pole Position Meisterschaft gäbe, dann hätten sie auch was davon, ne?
Ja. Na, es gibt ja 3 Punkte dafür,
immerhin. Naja, immerhin, stimmt. Ist ja nicht so, als wäre es komplett für Lukas Di Cazzi.
Und 3 mal 19 sind 57. Das sind ein bisschen mehr als 2 Rennsiege, die Nissan Edam oder Edams Renault schon als, ne, also 2 Rennsiege und ein bisschen mehr kompensiert hat, einfach mit Pole Position Punkten.
Oh, ich habe noch was.
Du hast noch was?
Ja, wir können noch aufs Tippspiel gucken. Ich glaube, Tobi W. findet die Tabelle vom Tippspiel mittlerweile wieder besser, oder?
Ja, ich habe mich ein bisschen erholt, kann man mal so sagen. Nein, nachdem ich ja in Monaco komplett ins Klo gegriffen hatte, was den Tipp anging. Ja, war ganz widerlich. Hat für mich diesmal etwas besser geklappt. Ich bin von Platz 5 auf Platz 2 nach vorne gesprungen. Vorne liegt aber nach wie vor immer noch der Pesci. Dritter ist jetzt der Willi WH, dann Dani 83. Auf Platz 5 liegt der Chris und der Finn, genannt Smith, liegt jetzt nur noch auf Platz 6. Hat ein bisschen verloren. Dazu möchte ich noch sagen, dass außerdem jetzt beim Berlin-Prix am Samstagmittag ein Treffen der Tippspielteilnehmer stattgefunden hat.
Also der Tippspielteilnehmer, die auch in Berlin waren und mitbekommen haben, dass ihr euch trefft.
Ja, leider waren dann doch nicht ganz so viele Leute da, wie das vorher angesprochen wurde. Ich war mit dem Ricardo leider alleine. Ja. War vielleicht dem geschuldet, dass es nur 1 Stunde vor Rennstart war. Wie gesagt, ich hatte auch nicht wirklich viel Zeit. Ich musste dann zurück ins Media Center. Bin vielleicht eine Viertelstunde da gewesen. Vielleicht ist danach mir noch jemand da erschienen. Kann ich jetzt leider nicht sagen. War aber nett, ihn mal da vor Ort zu treffen. Und ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du das immer mit dem Tippspiel so schnell auch nach dem Rennen alles machst und dass du das alles organisierst. Vielen Dank dafür. Und ja, 3 Rennen sind's noch. Ich liege an Platz 2, 13 Punkte zurück, habe aber meinerseits nur 13 Punkte Vorsprung auf den Ricardo selber, der 9. ist. Also auch da ist noch alles drin.
Spannend. Formel E, egal was du machst, immer spannend.
Richtig.
Ja, mein Takeaway von heute. Ja, so Freunde, wir sind am Ende der Sendung angekommen.
Und das heißt immer noch, es gibt einen Hinweis auf patreon.com/epod, wo alle, die noch mehr vom E-Pod wollen, noch ein bisschen mehr vom E-Pod kriegen. Allen voran natürlich unsere Pre- und Post-Show. Es läuft heute nicht mit der englischen Sprache bei mir. Allen voran natürlich unsere Pre- und Post-Show, in der wir natürlich ein bisschen die Sendung vor- und nachbereiten, aber auch einfach nur allgemein Spaß haben. Das ist immer sehr hörenswert. patreon.com/epod.
Yo, wer Bock hat, schaut mal vorbei. Danke allen, die schon da sind. Und an dieser Stelle natürlich ganz herzlichen Dank an Björn. Schön, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wie geht's dir denn jetzt so nach 2 Stunden Sendung? Machst du nicht so oft Podcast?
Ach, meinst du? Da kann ich vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung machen für
Makers und Shakers.
Ja, Makers und Shakers. Das heißt, so mein eigener Podcast, der lag jetzt die letzten 2,5 Monate auf Eis, weil eben mehr mit Berlini-Prix anstand. Aber jetzt habe ich ja wieder freie Spitzen und kann mich darum kümmern. Geht einfach mal auf atlima.academy. athlima.academy. Da sind die Podcasts mit verlinkt. Ansonsten, ich produziere auch Podcasts für andere, unter anderem Politiker. Wir haben jetzt gerade einen Abgeordneten von den Grünen mit meiner Agentur Attention Berlin am Start. Und zwar ist der gute Stefan Kühn, ist verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Und der hat jetzt letzte Woche einen Podcast gestartet. Heißt Hashtag Verkehrswende. Also alle, und ihr seid ja eh mobilitätsaffin, gern da mal reinhören. Da geht es eben um solche Themen wie Elektromobilität oder eben Alternativen zum normalen Verbrenner, Straßenverkehr, also Bus, Bahn, Schiene, solche Geschichten. Könnt ihr gerne reinhören. Und wer ansonsten Vorschläge hat für Berlin Hybrid im nächsten Jahr, kommt gerne auf mich zu. Schreibt mir auf Twitter oder Instagram @björnhesse und sonstige Geschäftsideen könnt ihr auch über LinkedIn loswerden. Da findet ihr mich auch.
Ah, da kann ich dir gleich noch was mitgeben. Vorschläge fürs nächste Mal. Man wünscht sich Parkplätze und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge.
Ja, Parkplätze wird schwierig, ums Gelände drumherum ist ja nicht so viel, aber diese Idee mit Lademöglichkeiten finde ich super. Also wenn wir schon hier ein elektrisches Event auf die Beine stellen, wo ja auch mit Enel entsprechende Partner am Start sind, die zwar jetzt noch nicht in Deutschland Präsenz haben, aber es gibt ja auch genügend andere deutsche Hersteller, die für Ladeinfrastruktur sorgen können, dann fände ich das auch eine super Sache, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, wenn die schon elektrisch kommen mit einem Auto oder eben, sei es E-Roller, gibt ja auch genügend Sharing-Angebote in Berlin mit Coop oder Emmy, dass man denen die Möglichkeit gibt, vor Ort zu parken und zu laden. Ich meine, Hangars sind ja genügend da, vielleicht lässt sich da auch noch ein extra Hangar für die E-mobilen Leute finden.
Ja, das wäre natürlich extra nice, ne? Ansonsten wünscht man sich natürlich bei so einem Event eine Ladesäule vor Ort. Also wir sind da ja ein bisschen mit diesem anderen Podcast, den ich mache, ein bisschen tiefer in dieser Community drin und ich habe es halt von verschiedenen Stellen gehört, dass das ein bisschen enttäuschend war, dass man als E-Mobilist zu einem E-Auto-Rennen fährt und da sein Auto nicht vor Ort laden kann. Da muss man, das kannst du dir gleich aufschreiben fürs nächste Jahr. Da muss was gehen.
Steht jetzt auf der Liste.
Finde ich gut. Jo, dann also nochmal ganz herzlichen Dank, auch für deine kleinen Podcast-Plugs. Kannte ich noch nicht, gerade dieses Verkehrswende-Ding muss ich mir auf jeden Fall mal anhören. Dann kannst du dem Kollegen auch gleich hier den Clean Electric Podcast empfehlen. Den muss man nämlich gehört haben, wenn man über sowas redet. Denn ansonsten können wir ja auch gar nicht mehr weiterreden.
Aber ob der Zeit hat, sich eine Folge über fast 4 Stunden anzuhören?
Na klar hat der Zeit.
Genau, Politiker haben ja nichts zu tun.
Ja, die musst du dir nehmen und dann machst du halt 1,5-fache Geschwindigkeit oder irgendwie so. Ne? Außerdem gibt's bei uns, wie ihr wisst, immer den Premium-Service mit Kapitelmarken und allem, was der Podcast-Hörer, der weiß, wie man einen Podcast hört, braucht. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, eine 4-Stunden-Sendung zu hören. Ne? Wenn mich 5 Themen nicht interessieren, skip, nehme ich halt ein anderes. Einfach machen. Das geht ja hier auch, wie ihr wisst. Und aber trotzdem ist das Ende dann gekommen, wenn das Ende gekommen ist. Also danke Björn, danke Tobi B, danke Tobi W. Jetzt kommt das Outro und danach kommt die Postshow. Machtet du bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.
Ciao.
Tschüss.